Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast nach dem Derby gegen Köln, das Borussia Mönchengladbach 1:4 verloren hat. Mein Name ist Yannick Sorgatz, ich bin Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post im Team Fohlenfutter und bei uns gilt heute wieder 2G. Es gibt nämlich zwei Gäste. Carsten Kellermann lässt sich weiterhin entschuldigen, deswegen ja, splitten wir das Ganze wie schon vergangene Woche. Das hat ja gut geklappt und deswegen heißt mein erster Gast gleich Kevin Schulte vom Pfostenbruch-Podcast. Mit dem werde ich sehr, sehr ausführlich über die Derby-Niederlage, das fatale 1:4 Borussias sprechen. Und danach ist mir zugeschaltet Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Der Name verrät es wahrscheinlich noch nicht jedem, aber ihr kennt ja sehr wahrscheinlich den Spielplan. Michael kennt sich sehr gut aus mit dem SC Freiburg, kommt aber gar nicht aus Freiburg oder dem Schwarzwald. Und ja, wie man trotzdem sein Herz an den SC verliert, das wird er mir auch erzählen. Und ja, der SC Freiburg hat 3 Spiele in Folge verloren, kommt am Sonntag nach Gladbach also mit einer nicht sonderlich guten Bilanz in den vergangenen Wochen. Borussia hat einiges wieder gut zu machen und wem das besser gelingt, das ist das Thema, das natürlich auch über dieser Sendung schwebt. Zum Schluss der Aufstellungstipp wie gewohnt und bevor es jetzt gleich losgeht mit der neuen Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Folgt dem Fohlenfutter-Podcast, wo auch immer ihr ihn gerne hört. Abonniert uns, das hilft uns, das hilft euch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Das wäre mein Anliegen und jetzt kann es dann auch wirklich losgehen. Viel Spaß!
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, der Montagmittag nach einer Derby-Niederlage gegen den ersten FC Köln und in Abwesenheit von Carsten Kellermann, der sich weiterhin auch diese Woche entschuldigen lässt, habe ich mir wieder einen Gast geholt aus der Borussia-Podcast-Twitter-Bubble und sein Name ist Kevin Schulte. Ihr kennt seine Stimme vielleicht auch, nicht nur seinen Namen, denn er hat einen Podcast, der heißt Pfostenbruch. Ich war dort auch schon mal zu Gast, Kevin, vor einem guten Jahr, glaube ich. Und deswegen bin ich froh, dass ich mich mal revanchieren kann und du jetzt hier zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Und tatsächlich muss so mindestens ein Jahr her sein, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst, aber vielleicht bald wieder.
Ja, auch sehr gerne. Gucken, wie es dir jetzt gefällt. Vielleicht nimmst du das gleich noch zurück. Aber ich nehme an, das wird nicht der Fall sein. Es war damals nach dem Spiel in Dortmund. Erster Spieltag, Saison 2020-21. Kann mich noch gut dran erinnern. Damals das erste wieder mit Zuschauern. Das wird gleich auch ein Thema sein, Zuschauer. Aber wir wollen natürlich in aller sportlicher Breite auch über das Derby sprechen. Das 1:4 von Borussia Mönchengladbach beim ersten FC Köln. Kurze Frage, wie alt bist du, Kevin?
Ich bin 28, 93 geboren.
Okay, dann warst du auf der Welt, als es eine höhere Derby-Niederlage gab, aber kannst dich, wie ich, nicht wirklich dran erinnern. 1996 im September gab es ein 0:4 und seitdem bis eben zum letzten Samstag maximal Niederlagen mit einem Tor Unterschied. Und das ist ja eigentlich auch so ein Ding bei diesem Spiel, dass man sich ja die Frage stellt, okay, war es jetzt so dramatisch, wie das Ergebnis aussagt oder kommt das einfach nochmal oben drauf, dass es nicht nur eine Derby-Niederlage ist, sondern dann auch noch eine so hohe?
Also dieses Resultat tut immer noch weh, muss ich erstmal vorwegschieben, weil 4-1, das klingt einfach noch ein bisschen stärker nach, als wenn du jetzt so, ich sag mal, wenn du gegen den FC verlierst, in meiner Fan-Vergangenheit, die ich so erlebt habe, dann waren das ja wenn knappe Niederlagen. In der Regel aber waren Siege, muss man natürlich auch nochmal vorwegstellen. Aber 4-1 halt nach und letztendlich war es aber kein 4-1 Spiel. Das hat ja auch Adi Hütter am Sky-Mikro direkt gesagt und da würde ich ihm auch recht geben. Und das war auch so unsere erste Kurzanalyse im Pfostenbruch-Team. Ich war ja mit dem Kollegen Fabian auch im Stadion und als wir dann da über die Wiese vom Stadion gingen, haben wir genau das gesagt. Ein 4-1-Spiel war es nicht. Es war dann maßgeblich einfach beeinflusst durch einen kapitalen Bock, der dann das Spiel leider in Richtung des FC hat kippen lassen.
Genau, dieses Spiel hatte einfach viele Phasen, sodass man dann unterm Strich sagen kann, es war ja ein 2-2-Spiel. Vielleicht auch lange ein 1-1-Spiel. Lass uns mal das Ganze in diese Phasen unterteilen und chronologisch angehen. Ich würde sagen, die längste Phase des Spiels war die vom Anpfiff bis zum 0:1. Ich habe die mal so tituliert in einem Tweet nach dem Spiel. Das war die Phase, in der Borussia sich eigentlich einzig und allein auf ihre Qualität verlassen hat und irgendwie ausstrahlte, das wird schon reichen am Ende. Und man hat schon so ein bisschen oder noch ein bisschen auch in vielen, vielen Szenen dann sehr genau gesehen, es wird wahrscheinlich an diesem Tag nicht reichen, weil der FC halt bei den sogenannten Basics ein bisschen mehr in die Waagschale geworfen hat.
Würde ich zustimmen. Ich hatte vor allen Dingen über die ersten 45 Minuten das Gefühl, dass der FC immer so ein Ticken näher am 1-0 war. Und wenn ich an die Situation denke, die Jan Sommer da pariert, wo Anthony Modest die Kopfballverlängerung bekommt, und da ist er natürlich stark, aber Sommer steht dann richtig, letztlich einfach nicht platziert genug gewesen. Aber so insgesamt fehlen halt so die klaren Borussia-Torszenen im ersten Durchgang nahezu komplett. Klar, wir hatten diesen strammen Abschluss von Zakaria, aber das ist ja auch eher so ein Ding ja aus der zweiten Reihe. Das kannst du jetzt nicht so werten, wie jetzt irgendwie eine herausgespielte Torszene. Also ersten 45 Minuten, tendenziell eher ein 1-0 für Köln. Danach, bis zu dem 0-1 durch Ljubicic in den 10 Minuten nach der Pause, hatte ich aber das Gefühl, dass wir da eigentlich anfingen, ein bisschen besser in das Spiel zu kommen. Also so würde ich so diese ersten 55 Minuten zusammenfassen. Das wäre so meine Rückschau.
Aber dann war das Gegentor, fand ich, eine Szene, wie man sie schon ein paar Mal bis dahin gesehen hatte. Und war so mein Eindruck, okay, das war dann das eine Mal zu viel. Letztlich Ljubicic da im Rückraum zum Erfolg gekommen, auch jetzt nicht ganz klar durchgespielt vom FC, vielleicht auch das nötige Spielglück dann in so einer Szene dabei. Was ich dann frappierend fand, was ich mir nachher nochmal angesehen habe, Lars Stindl in der Szene. Hast du mal auf den geachtet beim 0-1?
Der im Nachgang.
Wirklich es im wahrsten Sinne kommen sieht, aber einfach nicht zurückrückt und die Lücke schließt und Ljubicic irgendwie stört, attackiert, wie auch immer, sondern ja, einfach zurücktrabt.
Wenn man ganz ehrlich ist, gab es ja eine ähnliche Szene schon im ersten Durchgang. Das war ein Abschluss von Ondrej Duda. Aus ähnlicher Position wie Ljubicic 1-0. Nur war der Abschluss eben total handzahm und ging als flache Rückgabe mehr oder weniger in die Arme von Jan Sommer. Aber auch da war es eine Szene, wo einfach so ein paar Momente in Richtung Köln auspendelten und so ist auch letztlich das Tor gefallen. Ich habe es mir jetzt im Nachgang noch ein paar Mal angeschaut, auch in der einen oder anderen Rückschau und gerade bei diesem Tor merkt man, dass die Kölner da so ein bisschen giftiger, galliger waren und ich meine, ist sicherlich was fürs Phrasenschwein, aber in der Szene wollten sie es dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Also das gibt mir so ein bisschen dieses Tor im Nachgang, wenn ich drauf schaue, weil auch das ist ja jetzt irgendwie kein Hacke Spitze 1, 2, 3 Staffettentor gewesen letztendlich.
Ja, aber es basierte eben auf dem, was der FC abseits des rein Fußballerischen irgendwie in dieses Derby eingebracht hat. Ich habe, deswegen hat sich unsere Aufnahmebeginn gerade auch noch ein bisschen verzögert, mir mal angesehen, wie sich das über die ganze Saison bei Borussia entwickelt und das unterteilt in die Parameter Laufdistanz, Sprints und gewonnene Zweikämpfe, nicht das Verhältnis, einfach die reine Zahl der gewonnenen Zweikämpfe und habe mir angesehen, okay, was ist denn, wenn Borussia in einem Wert besser ist, in zweien, in dreien, denn das FC-Spiel, ganz frappierend, ist eines der drei Spiele in dieser Saison, in denen Borussia in allen drei Belangen schlechter war. Sie ist 5,2 Kilometer weniger gelaufen, hat 29 Sprints weniger und hat 10 Zweikämpfe weniger gewonnen. Das ist bei der Laufdistanz, bei den Sprints auch jeweils die zweitschlechteste Ausbeute der Saison und bei den Zweikämpfen die drittgrößte Differenz. Das finde ich dann in so einem Spiel schon frappierend, oder?
Das erzählt auf jeden Fall einen Teil der Geschichte. Und genau diese Halbzeitanalyse hatte ich auch mit Fabian so ein bisschen getroffen, dass wir irgendwie immer so ein bisschen hinten dran waren und vor allen Dingen auch, wenn ich mich jetzt auf Laufwerte beziehe, ich habe jetzt die Daten jetzt nicht vorliegen wie du, aber das war auch so der Eindruck. Teilweise täuscht ja auch eine Statistik über einen ganz anderen Eindruck hinweg. Solche Partien kennen wir auch alle, aber in diesem Spiel würde ich sagen, erzählt das schon einen Teil der Geschichte und gibt dann vielleicht dann auch gerade in so einem umkämpften Derby am Ende den Ausschlag. Also ziemlich bitter gelaufen und genau sowas für mich als Fan lässt mich das auch so ein bisschen ratlos zurück, weil ich meine, die Aussagen waren vor dem Spiel ja klar und man kann sich auch jetzt nicht auf eine Formschwäche berufen. Eigentlich waren die Kölner die Mannschaft, die zuletzt die Ergebnisse trotz, muss man ihnen zugestehen, trotz teilweise guten Leistungen nicht gebracht haben, aber Borussia kommt aus einem sehr souveränen Erfolg gegen Greuther Fürth und dürfte wirklich damit Selbstvertrauen reingegangen sein. Aber das hat man zu keinem Zeitpunkt, vor allen Dingen bis zum 0-1 Rückstand gesehen im Spiel, fand ich.
Ja, das hat mich auch echt gewundert, weil nun wirklich alles auf dem Tisch lag. Also es ist ja dann auch ein Spiel, über das, ich weiß nicht, wie das dann intern aussieht, aber es wird auch einfach mehr drüber berichtet. Es wird wirklich, werden mehr Facetten beleuchtet und jeder wusste ja, was einen für ein Spiel erwartet. Und dass es dann ein bisschen den Eindruck macht, dass es der Mannschaft entweder nicht so geht oder sie irgendwie meint, das anders lösen zu können, ist, wie gesagt, sehr verblüffend. Natürlich sind diese Zahlen auch nicht immer alles. Es gibt dann auch Spiele, wo Borussia deutlich weniger Zweikämpfe gewinnt und dann auch mal erfolgreich ist. Es ist nicht so, dass wenn was im roten Bereich da ist, das gar nicht hinhauen kann. Aber ja, in diesem Spiel dann schon sehr verblüffend. Und dann kommt die Phase, die man nicht nur, weil der Ausgleich fällt, als die beste bezeichnen kann, weil dann es schon den Eindruck macht, dass die Mannschaft auch die richtige Reaktion zeigt. Und das ist ja dann aber auch wieder so ein Fall, dass man sich fragt, ja, aber wenn sie da in der Lage ist, so zu reagieren, ja, warum denn nicht gleich? Also es war ja ein wirklich dann auch hochverdienter Ausgleich durch Jonas Hofmann.
Genau das ist die entscheidende Frage, weil in diesen 20 Minuten von dem 1-0 bis zum 1-1 entstehen eine Vielzahl von Torchancen und Köln ist regelrecht ins Schwimmen gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass Borussia diesen Rückstand fast gebraucht hat, um irgendwie die letzten 5% draufpacken zu können, um eben neben der Qualität, auf die man sich vielleicht ein bisschen zu sehr verlassen hat in den ersten 55 Minuten des Spiels, um daneben eben auch noch die nötige Mentalität reinzubringen und dann vor allen Dingen auch noch energischer draufzugehen und die Kölner gar nicht mehr aus dem eigenen Strafraum rauszulassen. Also so eine Phase hatten wir in der ersten Halbzeit auch nicht mal für 2 oder 3 Minuten. Das gehört soweit dazu. Also insgesamt hat mir diese Reaktion sehr gut gefallen. Aber man fragt sich natürlich, warum nicht gleich so? Aber wenn man sich die ganze Saison anschaut, ist es auch häufig so gewesen. Also beziehungsweise selbst, wenn man jetzt so in die letzten 1,5 Jahre zurückschaut, so richtig die Konstanz kriegen wir einfach nicht rein. Und ich habe auch in unserer Pfostenbruchaufnahme mal die Frage in den Raum gestellt, wann hat Borussia denn mal zuletzt wirklich über 4 Halbzeiten oder vielleicht auch über 2, 3 Spiele Konstanz so richtig auch in die Leistung gebracht. Und das erzählt für mich dann auch den anderen Teil der Geschichte in Köln, dass man da eigentlich gut zurückkommt. Aber man ist total ratlos zurück und fragt sich, warum nicht von Anfang an, weil man muss natürlich auch sagen, dieses 1-1 fällt ja sogar viel zu spät, wenn man sich die Vielzahl der Chancen in der Phase anschaut. Da waren Einzelaktionen wie von Alassane Player, wo er sich toll durchsetzt auf engen Raum. Da war dann aber auch Jonas Hofmann, der eigentlich schon aus einer besseren Position als dann letztlich, als er beim 1-1
kommt. Schöner Chip von Patrick Herrmann da bei einem Konter quasi.
Und dann Player auch einmal, wo er dann im 5-Meter-Raum angespielt wird, gut. Das ist dann auch schwer, den Ball irgendwie dann Schwebe vorbeizukriegen. Aber insgesamt hatten wir da einfach einen offensiven Punch, den wir über 55 Minuten gar nicht hatten.
Und ich weiß nicht, was dein Gedanke nach dem Ausgleich war. Ich habe mit einem Freund geguckt. Ich hatte frei, habe also dann privat beruflich vorm Fernseher gesessen. Und ich war mir eigentlich ganz sicher, mit diesem Momentum ziehen die jetzt das Spiel und gewinnen dieses Derby noch.
Also ganz so sicher war ich mir nicht. Ich war aber erstmal in erster Instanz war ich einfach nur erleichtert. Weil du machst dieses 1-1 und hast das Gefühl, Köln ist auch ein bisschen platt. Die haben einfach sehr viel investiert und das Momentum ist auf Borussia-Seite. Wir wissen aber auch alle, es ist dann vielleicht auch nicht ganz einfach, noch in 15 Minuten dann auch wirklich das 2-1 zu erzielen und das Spiel komplett zu drehen gegen eine Mannschaft, gegen eine Kölner Mannschaft, die auch von Baumgart da auch dann irgendwie so angezündet wurde, dass die auch regelmäßig dann über die 100% dann hinausgehen, was die Kraft betrifft. Aber ich war einfach nur erleichtert, weil ich war zumindest sicher in dem Moment, wir werden das Spiel nicht verlieren und entgehen damit einer großen Derby-Schmach. Also das war so mein Gemütszustand in dem Moment, als Jonas Hofmann dann auch auf die Gladbacher Kurve letztlich zulief, zusammen mit Patrick Herrmann und auch alle nochmal einschwor auf einen guten Schlussspurt. So, 1-1 ist sicher und jetzt setzen wir alles daran, noch das 2-1 zu machen. Das war so ein bisschen der Gemütszustand im Block, fand ich.
Ja, und selbst wenn es dann bei dem 1-1 geblieben wäre, glaube ich, hätte man unterm Strich auch irgendwie damit leben können, auswärts in Köln, die im, ja, deutlich stärker sind, als man sie auch in vergangenen Jahren erlebt hat und einfach, ja, wieder nicht verloren, 3 Punkte vorhin geblieben, wieder nur ein Gegentor kassiert. Das wären alles so Dinge gewesen, die einen irgendwie wahrscheinlich als Fan dann auch zufrieden hätten nach Hause fahren lassen. Doch diese ganzen Gedankenspiele, wie auch immer sie aussahen nach dem Ausgleich, währten gar nicht lange, denn dann fiel in der 77. Minute, 3 Minuten später schon das 2:1 für den FC nach einem, ja, haarsträubenden, kapitalen, fatalen, wie auch immer, Fehlpass von Florian Neuhaus in der Güteklasse. Ja, kann ich mich kaum daran erinnern, dass mal also so ein Riesenbock irgendwie zuletzt das Ganze ja ins Kippen und Wanken gebracht hat oder auch zu Fall. Florian Neuhaus spielt einen Querpass vor dem eigenen Strafraum, was ja, ich weiß es nicht, das sind die Basics der Basics natürlich, dass man das nicht tun sollte, zumal er auch einfach, hat ein bisschen lang gebraucht und machte schon so einen Schlenker und man dachte, okay, jetzt läuft er einfach los mit dem Ball, das hätte er auch einfach tun können, denn so schräg links nach vorne war eigentlich alles offen und er hätte einfach andribbeln können. Nein, er spielt den Querpass vor dem Strafraum in die Füße von Marc Uth, der dann auch noch aus 20 Metern den optimalen Schuss zustande bringt. Vom Innenpfosten rein, eben anders als bei Alassane Player und seinem Pfostenschuss. Und dann steht es 2:1 für den ersten FC Köln. Was war dein Gedanke bei diesem Pass von Florian Neuhaus?
Also in erster Instanz, als dann der Uth diesen Querpass annahm und einfach drauf zog und den natürlich dann auch perfekt trifft, der Ball geht mit dem Innenpfosten ins Tor, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Wir geben hier erstmal diesen zumindest sicheren einen Punkt aus den Händen und zünden die Kölner quasi wieder an, um in dem Bild zu bleiben. Ich war in dem Moment aber gar nicht sicher, wer denn überhaupt den Pass gespielt hat. Aus dem Block alles ein bisschen hektisch, Euphorie war groß nach dem Ausgleich und man war ja noch quasi am Jubeln über den Ausgleich und hat die Mannschaft dann weiter angefeuert. Auf einmal kam aus dieser Situation, die überhaupt gar keine Gefahr verspürte für unser Tor, dieser Pass. Und ich dachte, ja, kommt irgendwie so aus unserer linken Abwehrseite. War es vielleicht Benze Baini, habe ich ja erst gedacht, oder Skelly. Ja, und hab aber auch im selben Moment zu meinem Nebenmann gesagt, ja, zu Neuhaus würde es eigentlich auch passen. Und dann habe ich während des Spiels noch kurz in den letzten Minuten, ich glaube da, also kurz vor dem 4:1 habe ich dann mal ein bisschen resigniert auf dem Handy geschaut und habe dann eben schon gelesen, ja, es war ein kapitaler Bock von Florian Neuhaus. Und warum ich das auch während des Spiels schon irgendwie so ein bisschen vermutet habe, dass es auch Neuhaus gewesen sein könnte, liegt auch einfach darin begründet, in meiner Sicht hat man ihn jetzt auch sehr in den Himmel gehoben nach den letzten 2 Toren in 2 Spielen. Einmal steht er einfach richtig und gegen Fürth, ja, da trifft er den Ball perfekt, aber es ist auch einfach ein kapitaler Bock von dem Fürther Torwart. Und vor allen Dingen, wenn wir auf das Spiel gegen Bochum zurückschauen, da hatte Florian Neuhaus auch eine Szene drin.
In den eigenen Strafraum gedribbelt. Genau.
In der Schlussphase und das war fast ein bisschen ähnlich, nur da ist er irgendwie aus der Situation gekommen und jetzt muss man am Ende sagen, also klar, man muss ihn da verteidigen vor den übelsten Dreckskommentaren, die da in den sozialen Medien umhergeistern, aber das kennen wir ja auch alle leider schon. Trotzdem, er ist aktuell für meine Begriffe ein Sicherheitsrisiko für das Spiel von Borussia Mönchengladbach.
Ja, den Eindruck hat er da auf jeden Fall gemacht, hat er bei der Nationalmannschaft auch so einen folgenschweren Fehlpass gespielt, meine ich, ne? Bei einem seiner Einsätze letztens. Ich muss zugeben, dass ich das nicht in aller Intensität verfolge mehr beim DFB, aber ja. Da war es ähnlich und das ist ja so ein Neuhaus-Fehler auch. Ne? Er geht natürlich immer am eigenen Strafraum das Risiko, das sieht oft super aus, weil er dann auch mal ein bisschen wie Luka Modric in Peak Florian Neuhaus ist dann so, was die Pressing-Resistenz angeht, aber es birgt eben auch große Gefahren, die dann in diesem Fall mal nach hinten losgehen. Wie fandst du denn seine Einwechslung an sich, weil ich schon den Eindruck hatte, dass Manu Kone jetzt eher einen schweren Tag hatte, einen seiner schwereren in Gladbach, nicht so in die Zweikämpfe gekommen ist. Und ich dachte, okay, wenn man jetzt mal einen Akzent setzen will, dann ist Florian Neuhaus mit dem Guten, was er drauf hat, vielleicht die richtige Wahl. Also ich fand den Wechsel an sich und die Idee dahinter gar nicht so verkehrt.
Also man muss natürlich auch da mit einbeziehen, es stand zu dem Zeitpunkt noch 1-0. So, klar, logisch, es stand noch 1-0, es wird irgendwie so 65. gewesen sein, wo dann Thüram und Neuhaus reinkommen für Stindl und Kone. Ja, in dem Moment hatte ich jetzt auch keine sonderlich negativen Gedanken, weil ich dachte, offensiv hat natürlich so ein Flo Neuhaus auch schon die Qualitäten, wenngleich wir natürlich jetzt so an seine riskanten Dribblings zurückdenken, im Übrigen auch im Spiel gegen Fürth. Ich glaube, beim Stand von 1-0 oder 0-0 hat er auch mal so eine Szene wieder drin gehabt, die führte dann zu keinem Gegentor. Aber ja, Manu Kone war jetzt nicht so super im Spiel, hat aber, das muss ich auch sagen, zumindest keine Fehler gemacht. Also auch er ist ja häufig, der dann relativ schnell von Gegenspielern umzingelt wird. Aber er hat aktuell den Touch, dass er sich immer in einer Galanz aus diesen Aktionen rauswinden kann und dann irgendwie schon noch einen freien Abnehmer für einen Passweg bekommt. Trotzdem, ja, so ganz glücklich sah es nicht aus, aber das haben die Kölner auch insgesamt, glaube ich, im Zentrum von Borussia ganz gut gemacht. Zakaria hatte jetzt ja auch defensiv wie offensiv jetzt nicht so die entscheidenden Aktionen, sage ich mal.
Ja, und ich finde, Kone schafft es immer, sich ein bisschen weiter vorne ins Getümmel zu werfen. Ne? Es sind dann, wenn er mal einen Ballverlust hat, sind die so 40 Meter vorm Tor und nicht so in der Ultra-Gefahrenzone, was ja, also es zeugt ja von seinem Mut einfach, sich dann auch in diese Zone zu begeben und Neuhaus weicht da vielleicht eher ein bisschen aus, lässt sich dann auch mal tief fallen, ist ja dann auch oft also gerade unter Rose war ja auch im Aufbau, einfach im Dreieraufbau dann involviert, gerne mal so auf der linken Seite. Ja, das sind dann unterschiedliche Typen und ich muss aber zugeben, dass wahrscheinlich, wenn jetzt ein Christoph Kramer auf der Bank gewesen wäre, wäre die bessere Wahl gewesen, aber auch dann wäre wahrscheinlich Neuhaus eingewechselt worden beim 0-1.
Richtig, das ist das, was ich meine. Also bei dem Spielstand, glaube ich, würde dann Chris Kramer oder auch ein Laszlo Benes eher wenig bringen und dementsprechend ist das schon der logische Wechsel. Ich kann es mir nur so erklären, dass man irgendwie auch gesehen hat, dass vielleicht Kone da so ein bisschen auch was auf die Socken bekommen hat. Er lag ja auch mal in der ersten Halbzeit kurzzeitig auf dem Boden und er da vielleicht auch, also Adi Hütter, ein bisschen Frische reinbringen wollte. Im Nachhinein muss man sagen, haben die Wechsel so nicht gegriffen. Gerade wenn man das vergleicht mit den Wechseln, die Steffen Baumgart getätigt hat. Auch das, denke ich, gehört zu so einer Analyse dazu, dass man sagen muss, das glückliche Händchen war da jetzt nicht bei Adi Hütter.
Ja, Kingsley Schindler, den er notgedrungen eingewechselt hat. Steffen Baumgart in der 51. für den verletzten Jonas Hector ist dann am 3-1 beteiligt. Nur, ich glaube, 30 Sekunden nach Wiederanpfiff oder so, um den Dreh, von der linken Seite eingeleitet. Und dann ist es auch wieder so, dass es am Ende keinen klaren Vorlagengeber gibt, sondern Elvedi und Zakaria das so gemeinsam sich teilen und André Duda dann, wie könnte es anders sein, sein erstes Saisontor erzielt. Erstmal Ljubicic, sein erstes Bundesligator und dann Duda, was im Fernsehen auch groß erwähnt wurde in der ersten Halbzeit, sein erstes Saisontor, weil er vorher eben noch keins hatte. Das passt dann auch ins Bild und da sieht dann auch Jan Sommer nicht ganz optimal aus, was sich dann so am Ende, sage ich mal, aufhebt ungefähr mit seiner Glanzparade in der ersten Halbzeit.
Ja, kann man so sagen. Also letztlich ja auch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse, aber auch da irgendwie beschreibt diese Szene ganz sinnbildlich, was so ein bisschen falsch lief, dass die Kölner da dann auch dann dranbleiben und dann natürlich auch durch diese missglückte Klärungsaktion diesen Abschluss überhaupt erstmal bekommen in Person von Ondrej Duda und dann, ja, Sommer sieht da einfach nicht gut aus, muss man so sagen, auch wenn es eine kurze Distanz war, aber natürlich hat dieser Moment dann das Spiel auch aus Borussia-Sicht gekillt. Danach hatte man dann noch so ein paar alibimäßige Offensivaktionen, Eckball auch noch, wo Ginter auch in der Luft steht, aber den Kopfball nicht platziert bekommt. Aber insgesamt war das dann natürlich der Killer mit dem Doppelschlag. Also gerade war diese Trömmelchenmusik da zur Torhymne, die war gerade ausgeklungen, da ging sie schon wieder an. Also das waren bittere Momente.
Ja, vielleicht wurde sie nur runtergedimmt und dann einfach wieder hochgedreht in vollem Optimismus. Ich würde sagen, dass also es wäre ja auch die höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren gewesen beim 3-1 schon. Deswegen ist das 4-1 eher so ein bisschen sinnbildlich, weil genau durch dieses Tor der FC dann auch vorbeigezogen ist in der Tabelle. Und es war ja auch definitiv das, also mindestens eine Tor zu hoch, fällt dann eben halt auch noch durch Anderson, also ja, es brauchte nicht mal ein Modest-Tor für den FC, um 4-1 gewinnen, was es ja irgendwie auch noch fataler macht. Und dann war natürlich die Aufregung groß, wo auch immer man sich mit Borussia beschäftigt hat, sei es im privaten Umfeld, im Internet, wo auch immer beruflich. Wie würdest du jetzt diese Niederlage einordnen? Wir hatten das unter der Woche mal größer gehabt in der Rheinischen Post, dass zum einen natürlich diese letzte Derby-Niederlage im Februar eine sehr fatale war und so in meinen Augen auch der wahre Kipppunkt der Rose-Zeit war, gar nicht mal seine Abschiedsankündigung dann 9 Tage später. Und zuvor hatten ja auch viele Derby-Niederlagen große Folgen, also Jos Luhukay wurde entlassen, Lucien Favre schmiss hin, als es Simon Terodde in der 95. Mal 2-1 gemacht hat, gewann Borussia danach nur noch 2 von 10 Spielen, verpasste Europa unter Dieter Hecking. ja, welche Ausmaße hat diese Pleite jetzt in deinen Augen oder wird sie haben?
Also ich erwarte tatsächlich jetzt nicht, dass man jetzt dadurch in so eine eklatante Negativserie reinrutscht, wie das letzte Saison zum Beispiel der Fall war, oder du hast auch andere Beispiele genannt, erwarte ich tatsächlich nicht, weil natürlich, es ist ein Derby, es ist eine Schmach, es ist nicht einfach nur eine Niederlage. Dieses Spiel so zu verlieren, das tut weh und wird auch der Mannschaft hoffentlich wehtun, aber so schätze ich auch die meisten Jungs ein. Trotzdem beschreibt die Niederlage so insgesamt, was bei Borussia in den letzten 1,5 Saisons so ein bisschen falsch läuft. Ich hatte schon kurz angesprochen, dass man einfach überhaupt keine Konstanz reinbekommt und dass man auch trotz eigentlich guter Form dann ja wieder eine relativ zahnlose erste Halbzeit zumindest spielt, erst relativ spät angezündet wird. Wenn man zu dem Zeitpunkt von Neuhaus diesen Pass spielt, schon 3-1 führt, dann tut das Ganze ja auch nicht so weh. Das gehört eben auch so weit dazu. Also insgesamt, klar, hat die Niederlage in Fankreisen schon große Auswirkungen und es wird den Verein auch beschäftigen. Aber ich erwarte tatsächlich nicht, dass jetzt Borussia in so eine spielerische Nullnummer reinschlittert, wie das nach der letzten Köln-Pleite der Fall war, wo man dann ja einfach auch bedingt natürlich durch andere Themen rund um das Trainerteam gar nicht mehr so das auf den Platz bekommen hat, erwarte ich tatsächlich nicht. Zumal man auch jetzt wieder eigentlich, wenn man draufschaut, hat man ein bisschen Spielplanglück. Man erwartet zwar den SC Freiburg, der immer noch auf dem Champions-League-Platz steht, soweit ich weiß, aber man erwartet den SC Freiburg, der in seiner schlechtesten Phase der Saison ist. Danach geht's nach Leipzig, traditionell kein gutes Pflaster für Borussia, aber auch die, bei denen läuft es gar nicht rund. Also man kann sich auch schon schnell wieder rehabilitieren, muss es aber natürlich auch, denn wenn man jetzt irgendwie nicht punkten sollte gegen Freiburg oder die nächsten 2-3 Spiele nicht gewinnt, dann ist man natürlich auch erstmal wirklich richtig weg von den europäischen Plätzen, ist man auch jetzt schon nominell auf Platz 11, aber ist so mein Eindruck, man erlebt aktuell das breiteste Mittelfeld in der Bundesliga-Geschichte, weil es ja eigentlich ja von Platz 3 bis 16 alles Mittelfeldmannschaften sind.
Ja, oder also genau, namentlich sind es häufig Mittelfeldmannschaften, aber da ja irgendwer nach Europa muss, kann man auch sagen, es ist ein sehr ausgedehnter Kampf um die europäischen Plätze mit sogar noch einem Champions-League-Platz involviert. Und selbst Bayer Leverkusen war ja nicht die stabilste Nummer bisher. Die haben jetzt 24 Punkte, sind da jetzt in der Tabelle mal auf Platz 3. Schon ein bisschen weg, muss man fast sagen, mit so 4 Punkten Vorsprung auf Platz 5. Aber es ist auch ganz interessant, Platz 4 bis 12, die spielen auch fast alle untereinander am nächsten Wochenende. Das heißt, je nachdem, wie da die Resultate ist, könnte es sogar noch enger zusammenrücken. Und ich sehe das ähnlich, dass dieser Spielplan auch viele Chancen bietet für Borussia. Und was man ihr zugutehalten muss, nach den Spielen, die wirklich richtig schlecht liefen, außer jetzt beim Saisonstart, da gab es eben diese 2 Niederlagen nacheinander, ist ja dann auch in der Regel was passiert. Also man darf ja nicht vergessen, dass auf das wirklich schlimme Spiel in Augsburg der Sieg gegen Dortmund folgte, die ja vielleicht besten 2-3 Wochen dieser Saison, dass auf die auch richtig schlimme Niederlage in Berlin, das 5-0 gegen die Bayern im Pokal folgte. Und genauso habe ich jetzt auch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die Mannschaft so veranlagt ist, dass so ein Heimspiel zu Hause, also ein Spiel zu Hause gegen Freiburg, dann die 3 Spiele in Folge verloren haben, eher die Chance bietet, da auch direkt wieder was gut zu machen.
Das ist auf der einen Seite stimmt mich das grundsätzlich positiv, dass man jetzt irgendwie nicht so mega fatalistisch jetzt auch in die nächsten Wochen blickt, nur in Anführungsstrichen, weil man das Derby verloren hat. Aber auf der anderen Seite stimmt mich das auch wiederum negativ, weil es erzählt ja wirklich die Geschichte der Saison. Augsburg und Hertha waren die schlimmsten Spiele, auch deutlich von der Qualität viel schlechter als jetzt das Derby, obwohl das Ergebnis natürlich jetzt Bände spricht. Aber dass man danach ausgerechnet Borussia Dortmund schlägt, klar, die waren ohne Haaland, aber trotzdem, das war einfach eine rundum gelungene Leistung. Und dass man dann dieses Freakspiel gegen die Bayern hatte, ist schon ein bisschen merkwürdig und erzählt dann vielleicht am langen Ende auch ein bisschen mehr über die Mannschaft, ne, und sagt vielleicht ein bisschen was aus, auch wo es dann mangelt, weil es ist ja schon nicht von der Hand zu weisen, dass Borussia jetzt zwar selten irgendwie diese positive Konstanz reinkriegt, aber auch jetzt in dieser Saison zumindest keine negative. Also es gab jetzt diese 2 Niederlagen an Spieltag 2 und 3, aber seitdem auch immer nur noch höchstens eine Niederlage, die sich so in den Spielplan reindrückte. Und deswegen erwarte ich, das wäre die Geschichte der Saison, dass man jetzt zumindest gegen Freiburg wieder einen wahrscheinlich sogar souveränen 3-1-Sieg landet oder so. Das wäre so meine Tendenz.
Würde auf jeden Fall sehr ins Bild passen. Deswegen finde ich auch, dass das Derby jetzt ja kein Spiel war, nachdem man alles in Frage stellen muss. Aber Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum man in regelmäßigen Abständen immer wieder einiges in Frage stellen muss. Es kommt ja wirklich in so, das kann man ja jetzt fast am Kalender schon ablesen, so alle 5 Wochen ungefähr, gibt es diese Einschläge und jetzt ist die Frage, ja, gibt es vor Weihnachten noch einen oder dann erst Anfang Januar oder so, weil eine kurze Winterpause ist. Und das ist eben das, du hast es gerade gesagt, das große Problem der fehlenden Konstanz innerhalb der Spiele, innerhalb des Spielplans. Und ich meine, ich rede ja mit Carsten auch jede Woche hier intensiv drüber, was uns ja auch wirklich immer mal wieder Fragezeichen auf die Stirn wirft. Was glaubst du denn, sind denn die naheliegendsten oder größten Gründe dafür, dass Borussia das einfach nicht hinbekommt, konstanter zu sein?
Also ähnlich wie bei euch, ich höre ja auch immer zu, sprechen wir im Podcast auch immer darüber. Wir kommen eigentlich dann tatsächlich in so Wellenbewegungen immer wieder auf die Frage zurück, sprich nach wirklich negativen Ergebnissen, nach schlechten Spielen. Warum kriegt man jetzt so ein 5-0 gegen die Bayern auch nicht mal nachhaltig über 2, 3, 4 Spiele konserviert? Warum wiederum verliert man in Berlin, verliert man in Augsburg? Und am Ende glaube ich tatsächlich, dass dieser Mannschaft auf 2, 3 Positionen, nicht was die Qualität betrifft, aber dass der Mannschaft da so eine kleine Frischzellenkur einfach gut getan hätte. Also letztendlich war es wahrscheinlich nicht wirklich möglich, was zu verändern, weil eben niemand gegangen ist, dann bedingt durch Corona, was auch in einem Verein wie Borussia nicht gerade geholfen hat. Ich glaube, da hätte die eine oder andere Luftveränderung gut getan, weil gerade auch über diese mega erfolgreichen Jahre, begonnen natürlich mit Lucien Favre, dann aber auch weiter hinübergerettet, dann zu André Schubert, letztlich auch zu Dieter Hecking ins erste Jahr von Marco Rose, hatte man ja immer wieder die Herausforderung, dass man Spieler ersetzen musste. Aber man ist immer sehr gut damit umgegangen, hat immer wieder so ein paar frische neue Leute reingebracht. Das wäre das eine. Und der andere Punkt ist einfach bedingt dadurch, dass man jetzt den Kader hat, wie man ihn hat, hat man aber leider auch auf ein paar Positionen oder generell in der Struktur der Mannschaft so ein kleines Problem, was Führung auf dem Platz betrifft. Man hat zwar potenzielle Führungsspieler, Jan Sommer, Matthias Ginter, Christoph Kramer, Lars Stindl sowieso, aber bis auf Lars Stindl, Jonas Hofmann hat sich gemacht im Positiven, aber bis auf Lars Stindl sehe ich da dann auch relativ viele Spieler, ja, die zwar eine wichtige Position einnehmen, immer Stammspieler sind, die aber jetzt nicht so, ja, eine Position haben oder in der Position sind, ein aggressive Leader zu sein. Also wir haben jetzt viel diskutiert und auch die Frage wurde ja auch im Rahmen der letzten Pressekonferenz, gestellt, Granit Xhaka. Letztendlich muss man auch mal klar sagen, Granit Xhaka würde uns sportlich jetzt, glaube ich, nicht auf ein neues Niveau hieven, aber er hat einfach eine Aura, eine Ausstrahlung, die, glaube ich, was bezwecken würde. Und ist so, ich glaube, einfach so ein Sehnsuchtsspieler, gar nicht mal wegen der Qualität, sondern in der Twitter-Bubble, in der Gladbach-Bubble, einfach wegen der Aura, wegen der Ausstrahlung. Und da fehlen uns, glaube ich, 2, 3 Leute. Wir hatten Martin Stranzl, Max Kruse, das sind solche Leute. Ich glaube, wenn man irgendwo ran will bei dem Kader, muss man bei dieser Führungsspieler-Problematik anfangen.
Ich glaube, was diese Spieler, die du gerade genannt hast, alle auszeichnet, ist, dass man ihnen anmerkt, wie sehr sie es auch hassen, verabscheuen, so Spiele zu erleben, wie am Samstag in Köln. Und das dann auch auf dem Rasen schon zeigen, dass sie, ich sag's jetzt mal, dass, ne, so, wie sehr es sie ankotzt, dann irgendwie sich den Schneid abkaufen zu lassen. Und das hat ja nicht immer damit zu tun, dass man dann die Kollegen anschnauzen muss oder irgendwie einen Gegner umhauen muss. Nein, es ist einfach so eine Haltungsfrage, eine Ausstrahlung. Und das hat eben genau Stranzl, Xhaka immer gehabt in Gladbach. Und deswegen sind die Sehnsüchte danach sicherlich auch noch sehr groß. Manu Koné strahlt sowas aus, er ist aber natürlich 20 Jahre alt und kommt aus der zweiten französischen Liga und hat noch die Sprachbarriere. Ja, falls es in seiner Gladbacher Zeit mal schafft, wäre super, aber es ist natürlich auch fraglich, ob das ein prädestinierter Spieler dafür ist. Und Dennis Zakaria, das muss man auch sagen, hat es bislang auch nicht entwickeln können, auch wenn er jetzt neben einem deutlich jüngeren Spieler so ein bisschen mehr in einer Mentorenrolle da ist im Mittelfeld. Aber das ist auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher, ein Auftrag an Max Eberl für die Transferperiode im Sommer spätestens, wobei sich dann eben die Frage stellt, was solche Leute für einen Preis haben und welche ja, Wege drumherum man wählen kann, wenn es einfach keine naheliegenden Kandidaten gibt, die das vielleicht wirklich einbringen können.
Ja, und diese Art von Spielern wird ja auch nicht gerade häufiger aktuell, ne? Also das gehört vielleicht auch zu weit dazu. Insgesamt einen möchte ich wirklich positiv hervorheben, ist Jonas Hofmann, weil der genau das am Samstag gezeigt hat. Also wenn man Jonas Hofmann mal beobachtet hat, als das 3:1 fiel, der war richtig angefressen und natürlich ändert das dann nichts an so einem Gegentor im Nachhinein, sich aufzuregen und da irgendwie offensiv, verbal dem Ärger Luft zu machen. Der ein oder andere macht das vielleicht auch eher nach innen, da will ich gar nicht drüber richten. Aber Jonas Hofmann ist da ein Positivbeispiel, wie man sich auch über Leistung vielleicht zu so einem Spieler entwickeln kann. Matthias Ginter, Nico Elvedi sind eben alles so Leute, absolute Stammspieler, über Leistung, nur rein über Leistung betrachtet, sicherlich auch Leute, zu denen die jungen Spieler aufsehen können, aber eben fehlt es da an anderen Komponenten. Und tatsächlich ist das aber auch ein Weg, den ein Max Eberl dann über mehrere Transferperioden hinweg beschreiten muss. Also sowas kannst du ja nicht irgendwie, also du kannst ja die Mannschaft nicht so in einer Transferperiode umkrempeln, nur um jetzt irgendwie diese Aggressive Leader-Typen da rein zu integrieren und andere, wegzutransferieren. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg, der jetzt natürlich auch durch Corona, dadurch, dass jetzt quasi die letzten 3 Transferperioden gar nicht existent waren, auch massiv ausgebremst wurde.
Und man muss ja sagen, die Akzente, die gesetzt werden konnten, gehen ja zum Teil auch in die Richtung. Ich habe Kone erwähnt und würde jetzt auch mit Blick auf Samstag ein bisschen Joe Skelly auch positiver als die meisten anderen hervorheben, weil man ihm zumindest nicht vorwerfen kann, dass er irgendwie einen Schlendrian hatte oder irgendwie umgeworfen, also dass irgendwie die Atmosphäre zu umwerfend gewesen sei für ihn. Also da hatte ich den Eindruck, der hat einfach weiter zuverlässig sein Ding gemacht, hat ja auch offensiv ein paar Akzente gesetzt und mir fallen jetzt nicht so viele Riesenböcke ein, irgendwie, die man ihm vorhalten könnte. Und das mit 18 Jahren, finde ich dann, geht schon in die richtige Richtung, weil er auch einfach, das haben wir auch oft thematisiert, ist halt so ein typischer Amerikaner, der diesen berühmten Spirit mitbringt und einfach schon, ja, immer so ein gesundes Mindestmaß eben an diesen Dingen einbringt, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also der sicherlich da auch eher ein positives Beispiel und zeigt auch, dass es ein ganz junger Spieler sein kann, der sowas einbringt. Jetzt da nicht auf einer zentralen Position, aber zumindest ja in einer gesunden Dosis.
Hat nicht sein bestes Spiel gemacht am Samstag, ist da auch ganz gut teilweise abgekocht worden, gerade offensiv, aber jetzt auch wenig fehlerbehaftet. Also man kann ihm da keine konkreten Vorwürfe machen. Gefällt mir insgesamt generell bei Joe Skelly, aber auch einem Luca Netz, bei Manu Kone sowieso. Sie unterschreiten ein gewisses Niveau auch einfach nicht. Man ist ja jetzt quasi schon über so ein Spiel enttäuscht und das spricht letztendlich für sie. Letztendlich, wenn man da die beiden Außenverteidiger oder Außenspieler von Samstag vergleicht, war ganz klar Patrick Herrmann eher der Schwachpunkt defensiv. Will da jetzt nicht noch das große Fass aufmachen, aber würde da auch tatsächlich mit dem mitgehen. Joe Skelly ist jetzt nicht das Problem, weshalb man da jetzt die Gegentore kassiert hat.
Ja, deswegen wird das wahrscheinlich alles noch, ja, ziemlich viel Arbeit werden, die auch nicht bis Weihnachten gelöst ist und es wird weiter diese Rückschläge geben. Aber natürlich sind diese 4 Spiele bis Weihnachten jetzt ganz interessant, weil es eben gegen den 4., 5., 8., 12. geht und sich da echt einiges noch ordnen kann. Bist du denn der Meinung, dass es schon wichtig wäre mit einer, also ist die Platzierung wichtiger oder die Punktzahl? Also könntest du auch damit leben, wenn man irgendwie als Achter überwintert, aber dann nur 2 Punkte auf Platz 5 hat? Oder sagst du, naja, man muss dann auch irgendwie da mal rein in diese Plätze?
Ich bin tatsächlich ein Verfechter von Punkten. Also ich schaue sehr, sehr lange gar nicht so sehr auf die Tabelle nach einem Ende eines Spieltags, sondern eher auf die Punkte, weil man daran ja auch viel ablesen kann. Gerade auch, ich glaube, ihr seid auch eher ein Freund davon, auch mal so ein paar Szenarien aufzustellen, wo sollte man rauskommen, damit man dann irgendwie eine gute Grundlage für eine Rückrunde hat. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, das war nach dem Bayern-Spiel, als es dann auf den 10. Spieltag gegen Bochum genau zuging, habe ich mal so die 25 Punkte als Minimum rausgestellt. Dabei bleibe ich auch noch. Das wären 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen. 25 Punkte, weil man dann zumindest, wenn man die verdoppelt, kommt man auf die 50 raus und mit 50 spielst du zumindest mal bis zum Ende definitiv um die Conference- und Europa-League-Plätze mit. Und wenn du da dann ein bisschen was draufsatteln kannst, dann bist du auch ganz schnell auf einem sicheren Europa-League-Platz. Also man sollte sich nicht zu sehr negativ verleiten lassen von Platz 11. Der tut natürlich weh, vor allen Dingen mit einem 1-1 wäre man sogar Achter. Daran sieht man ja, wie eng das Ganze ist. Aber letztendlich ja, nach 13
Spielen. Mit dem Sieg wäre man Fünfter, muss man auch sagen.
Ja. So, genau, genau. Aber letztendlich gucke ich eher so, gerade im Verlauf einer gesamten Hinrunde, eher auf die Punkte. Weil wenn wir jetzt irgendwie mit 22 Punkten Neunter sind, mit 25 aber, also das ist sehr theoretisch möglich, je nachdem, wie es so läuft, mit 24 oder 25 Punkten aber auf Platz 10 stehen, ist vielleicht auch theoretisch möglich. Zum Ende der Hinrunde würde ich immer Letzteres nehmen.
Ja, die 25 sind hier bei uns auch mal so ein bisschen die magische Marke. Das geht so auf Martin Strandl zurück, der das, als dann die guten Zeiten begannen, immer rausgekehrt hat. Zwei, wie du es gerade gesagt hast, zweimal 25 sind 50. Das ist, da kann man mit arbeiten und da kann man schon Ambitionen mit anmelden. Gladbach hatte ja so ein paar 28er. Das wäre dann so in die, ja, deutlich positive Richtung noch. Das ist möglich, wenn es richtig gut läuft, mit 10 Punkten zum Beispiel aus den 4 Spielen. Würde ich jetzt als, also ich würde jetzt nicht auf Grundlage der letzten 2 Monate sagen, das ist das wahrscheinlichste Szenario, aber auszuschließen ist es eben nicht. Wären dann nur 4 oder 5 Punkte und damit weniger als 25 schon einfach zu wenig werden, gerade für eine Hinrunde. Das ist ja das notorische Thema in Gladbach. Es gibt ja auch kaum einen Trainer seit der Relegation, der einfach mal seine eigene Hinrunde übertroffen hat. Ich meine, es ist nur Lucien Favre einmal gelungen, dann in der Rückrunde nochmal besser zu sein als er selbst.
Müsste dann die Saison gewesen sein, wo es auf Platz 3 rausgeht.
Die 14, oder? 15, genau, weil 16, 17 ja Dieter Hecking André Schuberts Bilanz überboten hat. Genau. Deswegen gilt das in dem Fall nicht. Aber alle anderen sinken ja gerne ab in der Rückrunde. Und ich würde aber sagen, es gibt diese Saison viele Indizien dafür, dass Borussia dann eher eine gute Rückrunde erleben könnte, weil vielleicht das Verletzungspech ja auch mal nachlässt, weil einfach viele Sachen noch greifen und weil man dann irgendwann, wer weiß, wie groß dieser Vorteil sein wird, auch ein bisschen frischer ist als der Rest, der in Europa aktiv war. Das ja, könnte ja so ein bisschen der positive Nebeneffekt des Verpassens des Europapokals sein.
Ja, ich war jetzt unter der Woche zum ersten Mal für RB Leipzig, weil ich gedacht habe, hier, Platz 3 in der Champions League bedeutet, die spielen dann in der Europa League weiter. Da hast du dann auch noch ein paar Runden und ist ja auch ein Konkurrent um die europäischen Plätze. Also das beschreibt das ganz gut. Ich glaube auch, dass man hinten raus dann davon profitieren kann, gerade so in dieser, ja, zum Ende des zweiten Saisondrittels, wo ja dann auch wirklich die Europapokal-K.O.-Spiele Schlag auf Schlag kommen, wo aber dann auch noch Pokalspiele sind. Da sind wir jetzt ja auch erst Mitte, Ende Januar in der dritten Runde. Also letztendlich geht die Tendenz bei mir auch dahin, dass auch Hütter einfach da noch ein bisschen Zeit gut tut, um dann irgendwie so seine Sicht der Dinge der Mannschaft noch ein bisschen mehr abrufbar zu machen, ein bisschen konstanter abrufbar zu machen, weshalb ich auch davon ausgehe, dass 25 Punkte, um das nochmal zu sagen, glaube ich, eine gute Grundlage bieten würden in der Gemengelage.
Ich würde auch sagen, das hieße nur noch eine Niederlage, die gab es ja auch zuletzt in der Bundesliga alle 4 Spiele. Das heißt, ja, vielleicht dann sogar gegen Hoffenheim und dann bis dahin dreimal ungeschlagen. Das würde sehr ins Bild der vergangenen Monate passen. Lass uns ganz kurz auf Sonntag nochmal blicken gegen Freiburg. Gleich ganz ausführlich mit unserem Gast werde ich das noch besprechen. Aber auch deine Meinung würde ich gerne hören. Was erwartest du da für ein Spiel? Und das machen wir mit jedem Gast. Wie tippst du?
Also den Tipp habe ich ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen und ich bleibe jetzt einfach mal dabei. 3-1. Erfahrungsgemäß sind die Heimspiele gegen Freiburg ja anders als die Spiele im Breisgau sehr erfolgreich für Borussia. Also dieses Duell hat ja wahrscheinlich, lass mich lügen, die höchste Heimsiegquote von allen Duellen in der Bundesliga.
Ja, das könnte fast sein. Es gab nämlich nur einen Auswärtssieg jeweils. Interessanterweise in der zweiten Liga aber 100% Auswärtssiegquote.
So, Gott sei Dank, also die Quote kann gerne so bleiben, sagen wir es so, was die zweite Liga betrifft. Aber insgesamt, ich erwarte einfach eine Reaktion. Es wird jetzt auch die üblichen Statements geben, dass die Reaktion kommen muss, dass sie kommen wird. Und erfahrungsgemäß zeigt die Mannschaft das dann. Freiburg jetzt in einer schlechteren Phase gegen Frankfurt, sicherlich ein bisschen unnötig und ein bisschen überraschend verloren, jetzt in Bochum sowieso. Aber wenn man ehrlich war, ja, so im Vorfeld auf so eine Saison schaut, dann denkt man eigentlich, Bochum, Freiburg, das sind die Spiele, wo Bochum dann auch punkten kann, wenn es bei Freiburg nicht gut läuft. Und das schien ja so ein bisschen der Fall gewesen zu sein. Also Freiburg jetzt eher so ein bisschen wieder in Richtung Normalität bewegen sie sich. Aber sie haben natürlich schon gut Punkte gehamstert. Was dazu führt, was mich dazu verleiten lässt, dass, glaube ich, Freiburg bis zum Ende der Saison ein direkter Konkurrent sein wird. Und dementsprechend ist es auch abgesehen jetzt einfach von der erhofften Reaktion der Borussia, auch wieder ein direktes Duell um Europapokalplätze. Sehr früh natürlich, aber das ist so meine Erwartung an das Spiel. Und ja, tatsächlich hoffe ich da vor allen Dingen auf offensiv den ein oder anderen Glanzmoment. Die Freiburger defensiv ja auch ziemlich gut aufgestellt eigentlich, scheinen da ganz gut durch die Saison zu kommen, bislang mit der besten Abwehr geteilt mit den Bayern. Aber trotzdem, die offensive Qualität, die ist bei Borussia zweifellos da und die wird sich zu Hause auch wieder zeigen. Deswegen sage ich 3-1.
Ja, und das wäre ja dann bei allem Ärger, den es die Saison auch schon gab, ein nicht so schlechtes Signal, dann nur einen Punkt hinter der bisherigen Überraschungsmannschaft zu sein, die dann 4 Spiele in Folge verloren hätte. Aber das untermauert auch mal wieder, was die Saison so angesagt ist und wie schwer es wahrscheinlich ist, irgendwas zu prognostizieren. Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich alles besprochen, was beim Derby war. Ich wollte noch einmal auf die Tribünen blicken. Das war ein großes Thema dann am Samstag, als sehr kurzfristig die Maskenpflicht eingeführt wurde im Stadion, das ja unter 2G-Bedingungen ausverkauft war, 50.000. Du hast ja erzählt, du warst da. Was war dein Eindruck von der Lage? Wie war es so prozentual verteilt? Und wie hast du die ganze Diskussion gesehen? Berechtigt, dass da so einen Aufschrei gab oder hat es den Fußball da auch in dem Fall jetzt mal ein bisschen zu Unrecht getroffen?
Jein, also ich glaube, der Diskussion würden insgesamt ein paar Zwischentöne gut tun, weil auch viele, gerade wenn man jetzt so an die bundesweiten Medien denkt, ja, da wird dann das Thema natürlich auch sehr stark skandalisiert, weil man hat die Bilder eben aus den Fanblöcken und ich will nicht verhehlen, dass es im Borussia-Block genauso aussah. Ich bin jetzt auch, spreche auch für Kollege Fabian, wir sind jetzt nicht päpstlicher als der Papst, aber wir haben tatsächlich unsere FFP2-Maske getragen. Aber auch unabhängig davon, wie denn die Beschlusslage des Gesundheitsamtes war. Du hast es angesprochen, hat sich ja sehr kurzfristig geändert. Also ich hatte dann einen Tweet gelesen, irgendwie gut anderthalb Stunden vor dem Spiel oder so. Bis dahin, zum Anfang unserer Abfahrt, haben wir dann noch darüber gesprochen, wie wir uns denn selbst verhalten wollen, weil natürlich auch im Vorfeld schon das Thema groß wurde. Und ja, ich bin so ein bisschen verstimmt darüber, dass man irgendwie quasi, man muss sich ja fast entschuldigen dafür, dass man da hinfährt. Geht für mich so ein bisschen am Problem vorbei, was wir gesamtgesellschaftlich haben. Und unabhängig von der Entscheidung hätten Fabian und ich aber sowieso unsere Maske auch am Platz aufgehalten. Das sagen ja auch Aerosol-Experten, wenn ein Infektionsrisiko maximiert wird an der freien Luft im Stadion, dann ist das ausgerechnet da, wo jetzt zuletzt keine Maskenpflicht herrschte, nämlich am Platz, egal ob Steh- oder Sitzplatz, da, wo ich dann über 90 Minuten hinweg mit der gleichen Person in Kontakt stehe und eben nicht dort, wo man die Maske tragen muss in den Umläufen, wo man den Leuten irgendwie ein paar Sekunden nur begegnet. Also das war im Vorfeld schon auch ein Diskussionsthema bei uns, wo man sich so ein bisschen fragt, irgendwas passt da nicht. Am langen Ende stimmt es aber definitiv, dass auch ja die Gladbach-Fans sich, ja, ich würde sagen, zumindest 95% nicht daran gehalten haben. Aber es sah auf den Haupttribünen, mein Vater hatte ein Ticket auf der Haupttribüne Richtung Gästeblock, aber da sah es schon anders aus. Ich habe da auch mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Also da war die Maskentragquote schon deutlich höher. Am Ende, also ich bin kein großer Fan der DFL und von Christian Seifert, aber ich muss auch wirklich sagen, dass mir der Fußball da jetzt ein bisschen zu schlecht wegkommt. Also ich persönlich bin keiner, der sich jetzt gewundert hätte, wenn gesagt worden wäre, wir reduzieren die Kapazitäten deutlich. Auch als Signal, das kann man dann mal machen, weil die Lage ist wirklich dramatisch, gesamtgesellschaftlich in Deutschland gesamt. Aber insgesamt glaube ich, halte ich es da so ein bisschen mit Christian Seifert, dass man auch ja das Superspreader-Event Fußball-Bundesliga bislang in anderthalb Jahren Corona so noch nicht gesehen hat. Anderes Problem ist dann vielleicht eher dann irgendwie die bierselige Feier der Fans nachher in der Kneipe.
Ja, genau, da habe ich gerade auch dran gedacht, alles, was auch einfach in Räumen stattfindet, Kinos sind ja auch noch geöffnet, oder? Also, dass so Sachen,
ja, wo jetzt auch
nie jemand was sagen würde, dass jetzt gerade...
Als Beispiel, ich wohne ja in Berlin, also hier, ich war bei meinem Sommer in so einer Billardkneipe. So, und da kann ich aktuell theoretisch auch hin und kann da mit irgendwie 30 verschiedenen Leuten jeden Dienstag ein Billardturnier spielen. Also, das schenke ich mir dann lieber und beschreibt aber so ein bisschen diese komische Lage, in der man sich aktuell befindet, mit was ist offen und was ist zu.
Ja, gepaart damit, dass dann auch noch diese kleine Einschränkung mit der Maskenpflicht kommt und dann so kommuniziert wird. Ich habe es über die Borussia-App als Push dann irgendwie mitbekommen, weil ich ja gar nicht im Dienst war, aber das war dann der Weg, wo ich das erfahren habe und dann auch wirklich spät diesen Tweet vom Gesundheitsamt der Stadt Köln, wo er auch denkt, okay, wen soll das noch erreichen? Also ja. Du hast gesagt, ein paar Zwischentöne hätten dem Ganzen gut getan. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier am Montagmittag auf. Es weiß auch keiner, was bis Sonntag noch kommt. Es soll ja da anscheinend auch noch Beratungen geben und wer weiß, ob dann überhaupt die zuletzt gewohnte Kapazität gegen Freiburg angesagt ist oder da etwas reduziert wird. Das könnte also dann noch kommen nach der Aufnahme dieses Podcasts. Also entschuldigt, wenn wir da in dem Fall nicht aktuell sind. Dann würde ich sagen, wir sind hier so zeitlich, sage ich mal, in der Nachspielzeit einer kompletten Halbzeit. Hat Spaß gemacht mit dir, das Ganze zu sezieren. Es gab ja auch einiges zu besprechen. Borussias höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren und ja, die große Frage, was kommt jetzt? Du bist sehr optimistisch, was Freiburg angeht. Ich würde das auch teilen aus genannten Gründen, aber es ist dann doch die Saison etwas schwieriger noch als sonst, etwas stichhaltig zu prognostizieren.
Ja, tatsächlich ist diese Unkonstanz Trumpf bislang für Borussia. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt vielleicht zum Abschluss der Hinrunde nochmal am besten 4 Siege in Folge gibt. Rechnen nicht so richtig damit, aber ja, vielen Dank, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Ja, und dich hört man mit deinem Mitstreiter Fabian im Pfostenbruch Podcast und ich glaube, den Boris Radtke habt ihr auch in der Regel oder häufiger jetzt mittlerweile dabei. Das war Kevin Schulte. Danke für deinen Auftritt hier bei uns im Fohlenfutter-Podcast und bis bald.
Danke und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.
Fohlenfutter empfiehlt.
Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben eine Rubrik aus gewissen Gründen diesmal ausgelassen, den Spieler des Spiels, sei gesagt, dass Jan Sommer bei uns die beste Note bekommen hat, eine glatte 3, gefolgt von Jonas Hofmann mit einer 3-. Es gab aber viele Vieren und auch Fünfen, aber ich würde sagen, da jetzt jemanden positiv hervorzuheben, das passt irgendwie nicht so richtig zu diesem Derby gegen Köln und vor allen Dingen nicht zum Resultat. Deswegen skippen wir das einfach mal und kommen zu unserer Empfehlung. Und die bezieht sich auch diese Woche noch einmal auf unser Buch, das wir herausgegeben haben als Redaktion, als Rheinische Post. Es heißt Fohlen, Bilder, Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach. Es ist kein reiner Bildband, es hat aber einen hohen Bildanteil, denn wir hangeln uns an den wichtigsten, emotionalsten, prägendsten Ereignissen der Vereinsgeschichte bis in die Gegenwart. Das Ganze beginnt 1960 mit dem Pokalsieg und endet fast in der Gegenwart. Das historische 5-0 gegen die Bayern hat es nicht reingeschafft. Und es gibt natürlich nicht nur Erinnerungen an die Momente, in denen Borussia etwas zu feiern hatte, sondern auch an die diversen Traumata, die der Verein auch über die Jahrzehnte erlitten hat. Sei erinnert an das Büchsenwurfspiel, das grandiose 7-1 gegen Inter Mailand, das dann annulliert wurde, oder das 5-1 gegen Real Madrid im UEFA Cup, das in den 80ern am Ende nichts brachte, weil man das Rückspiel 4-0 verlor. Das sind, so mit die größten Momente, an die wir erinnern, aber auf insgesamt 48 Seiten gibt es natürlich auch ein paar, die in der Emotions- und Relevanzrangliste ein paar Plätze weiter hinten sind, aber wir würden sagen, es sind trotzdem, es ist ein guter Überblick über das, was diesen Verein ausmacht, was man auch einfach mit ihm verbindet und deshalb auch womöglich ein guter Einstieg für junge Leser und Leserinnen, die gerade erst die Raute im Herzen entwickeln und einen guten Überblick bekommen wollen, was Borussia Mönchengladbach ausmacht, aber auch jeder, der sagt, was da drin steht, das kenne ich alles, für den ist es nochmal ein, sehr spannender Überblick, ein guter, schöner Ritt durch die Geschichte und natürlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Das Fest der Liebe naht, das Fest der Fohlenliebe ist es dann vielleicht auch bei euch unterm Weihnachtsbaum. Wenn ihr zuschlagt für 26,99 €, wo könnt ihr das tun? Im RP-Shop unter rp-shop.de/Borussia könnt ihr das bestellen. Es wird ausgeliefert auch auf jeden Fall vor Weihnachten. Und unser Buch hat noch einen gewissen optischen Clou. Wir haben die sogenannte Lentikulartechnik angewandt. Wenn euch das nicht sagt, ist nicht schlimm. Es aus den 90ern habe ich das so vor Augen, die sogenannten Wackelbilder, wo man, je nachdem wie man aufs Bild schaut, ein anderes Motiv sieht und sich das Ganze ändert. So geben sich dann zum Beispiel bei uns Raphael und Lars Stindl optisch die Klinke in die Hand, wenn wir an große Europapokalnächte der Neuzeit erinnern. Oder ja, es gibt einfach zwei sehr schöne Motive vom Pokalsieg 1995. Einmal Martin Dorlin mit dem Pokal und dann das Mannschaftsjubelfoto aus dem Berliner Olympiastadion. Von diesen Bildern mit diesem 3D-Flip-Effekt sind einige dabei. Das Cover ist auch so gehalten, deswegen fällt es dann schon direkt ins Auge. Und wir finden, das ist auch ganz unabhängig von Weihnachten, eine sehr schöne Sache, ein sehr schönes Geschenk und natürlich auch etwas, was man zu Hause sich gut ins Bücherregal stellen kann. Also schlag zu bei Fohlen Bilder Emotionen, die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach für 26,99 € im RP-Shop, rp-shop.de/Borussia. Und wenn er jetzt bestellt, dann kommt es auf jeden Fall vor Weihnachten an.
Der Fohlenfutter Gästeblock.
Und nach vielen Minuten Derby sezieren, verarbeiten, analysieren, einordnen, blicken wir voraus auf Borussias nächstes Spiel. Das ist noch ein paar Tage hin. Also von unserem Aufnahmetermin am Montagvormittag zumindest. Es findet nämlich statt am Sonntag um 17.30 Uhr im Borussia-Park gegen den SC Freiburg. Das ist, nachdem der 1. FC Köln laut Bilanz ja einer der Lieblingsgegner schlechthin von Borussia Mönchengladbach ist, sozusagen der Heim-Lieblingsgegner. Auch darüber werde ich gleich sprechen mit meinem Gast. Das ist heute Michael Schröder vom Füchsle Talk und zwar nicht aus Freiburg, Michael, sondern du sitzt in Leipzig. Da bitte ich erstmal um eine Erklärung.
Hallo, ich sitze in Leipzig. Ja, das hat berufliche und private Gründe. Meine Frau arbeitet fest in Leipzig und dann haben wir uns letztlich dann für die Stadt entschieden, die auch sehr schön ist, wenn man mal vom Fußballclub absieht, der hier residiert.
Das kann ich beides bestätigen, ja. Auch schon sowohl beruflich als auch privat dort gewesen. Aber man hört es ja bei dir ein bisschen hinten raus, aufgewachsen und zuzuordnen dann doch eher der Region Richtung Freiburg?
Auch nicht. Also ich bin in Soest geboren und in Würzburg aufgewachsen. Ich habe quasi alles mitgenommen, außer Norddeutschland bis jetzt. Freiburg ist so entstanden, dass wir sehr oft im Schwarzwald im Urlaub waren. Und unter anderem auch Mitte der 90er, als es so richtig abgegangen ist und sie dann am Saisonende Dritter waren und fast Meister waren, zumindest aus meiner, ja, da war ich noch sehr jungen Sicht. Und da ist es so ein bisschen gewachsen. Und über die Jahre ist es einfach so, finde ich, eine gewisse Art von Logik, auch wenn es natürlich ein emotionales Thema ist. Was ist dein Verein? Was ist mein Verein? Ich finde, wenn man neutral rangeht und einfach sagt, ich interessiere mich für Fußball und ich suche mir einen Club aus in Deutschland, finde ich, landet man schnell in Freiburg, weil das Konzept eigentlich ganz cool ist. Man muss natürlich sich von Pokalen so ein bisschen verabschieden und Trophäen, aber man kann da mit sehr wenig sehr viel erreichen, finde ich, was so sportlichen Erfolg angeht.
Ja, und wer muss sich nicht von Pokalen verabschieden? Das gilt ja sowieso für die meisten, zumindest was so das als Fan dann das Einplanen in der eigenen Fankarriere angeht. Das gilt ja inzwischen für die meisten. Aber ja, interessante These und Begründung. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Lass uns aber einsteigen mit dem aktuellen, eurem Spiel beim VfL Bochum, einer 1:2 Niederlage der dritten in Folge in der Bundesliga, also nicht 1:2, aber der dritten Niederlage, nachdem der SC Freiburg 10 Spiele zum Saisonstart ungeschlagen blieb und Christian Streich, euer Trainer, der sein 300. Bundesligaspiel gecoacht hat, hat danach gesagt, in der Sportschau von den 300 Spielen sei es eins der ungerechtesten gewesen, die er erlebt hat. Unterschreibst du das?
Ja, das unterschreibe ich absolut, weil die Chancen da waren. Es war im Vergleich zur Vorwoche gegen Frankfurt auch so, dass man zwei gute Hälften gespielt hat eigentlich und dann halt sehr skurrile Gegentore sich fängt im Moment. Aber es ist nicht so, dass diese drei Niederlagen hintereinander jetzt so waren, dass man sagt, okay, das ist alles ganz schlimm, wir müssen alles umstellen und alles neu machen. Ich finde nach wie vor, dass es eine Riesensaison ist, wenn man überlegt, wir sind jetzt, haben 13 Spiele gespielt, sind Vierter. Das ist absolut untypisch für Freiburg. Wir haben auch immer noch eine positive Tordifferenz. Nur 13 Gegentore, auch das ist nicht unbedingt typisch, wenn man die letzten Jahre anschaut sich. Ist aber vielleicht so ein Zeichen, dass diese Mannschaft einfach gewachsen ist und auch gewachsen ist im Sinne von, die wissen ziemlich genau, was sie können. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie umgeworfen werden jetzt durch die Ergebnisse der letzten drei Spiele, weil die Spiele selber, alle drei, auch das in München, muss man auch sagen, waren jetzt nicht so, dass man die auf jeden Fall verloren haben müsste, wenn man sich hinter die Statistiken anschaut dazu. Und es war keine Leistung dabei, bei der ich sage, okay, da ist irgendwie, da bricht gerade was, da geht was jetzt in eine andere Richtung als die Spiele vorher, die man ungeschlagen war. Das sehe ich nicht. Also wenn man da konzentriert einfach jetzt weiter dran bleibt, dann geht vielleicht auch mal wieder was in Richtung Punkte. Und ja, ob es jetzt einer oder drei werden am Wochenende, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, dieses Phänomen hatte ich letzte Woche schon mit meinem Kölner Gast. Der FC hatte ja 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Da war es aber auch so, dass man sagen musste, da ist er oft zu schlecht weggekommen, während man in der Phase, wo es punktemäßig auch noch gut lief, vielleicht auch mal den einen oder anderen zu viel geholt hat. Ähnlich sehe ich das beim SC Freiburg. Man muss ja sagen, dass diese 22 Punkte nach 10 Spielen vielleicht dann auch, ja, dass man mal einen Punkt oder auch einen Sieg geholt hat, die man jetzt anscheinend in den letzten Wochen eher nicht holt, und gleicht es sich gerade so ein bisschen aus auf verdient hohem Niveau, kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen. Also da hast du recht. Wenn man schaut, wir haben gegen Dortmund gewonnen in der Saison. Das ist absolut untypisch. Wir haben in Mainz nicht verloren. Das ist auch sehr untypisch. Das klingt vielleicht absurd, aber das ist unser Angstgegner.
Ich habe es mir gerade notiert, weil ja Gladbach auswärts auch ein großer ist. Aber in Mainz gab es auch erst einen Sieg.
Richtig, also das ist einfach ein ganz schlimmes Pflaster. Es gab ein legendäres Pokalspiel mal, da stand es nach 5 Minuten 0-2. Wir wollten eigentlich gehen, aber es ging nicht, weil das Stadion so weit außerhalb ist, dass keine Shuttlebusse fahren. Ja, und am Ende war es dann ein 3-2 in der Verlängerung, was ganz gut, dass wir geblieben sind. Aber um das nochmal aufzugreifen, ist es schon so, im Schnitt, wenn man schaut, ist es absolut überragend, was da steht an Punkten, an geschossenen und nicht gefangenen Toren. Deswegen ist da eigentlich alles im Lot nach wie vor. Natürlich wissen wir auch, dass wir am Ende höchstwahrscheinlich nicht unter den ersten 4 sind, egal was der Kicker da für Statistiken präsentiert. Wer nach wie vielen Spieltagen wo ist, ist automatisch unter den Top 3. Das ist ja alles Quark, wenn man das mal auseinander nimmt. Aber man sollte es trotzdem genießen. Und ich finde das Zitat, was ab und zu aus der Mannschaft kommt, ganz schön dazu. Wir haben ja die Punkte nicht gestohlen, die wir haben. Das stimmt. Also wir haben sehr viel über Spielglück geredet die letzten Wochen. Die meisten Wochen davon war es halt auf unserer Seite. Jetzt war es halt mal 3 Wochen nicht so auf unserer Seite. Aber es waren immer enge Spiele und man kann das auch an den Ergebnissen sehen. Also es waren jetzt keine 4-0, 0-4 Spiele dabei. Das war immer alles eng. Sogar das Spiel gegen Fürth war eng, wo alle anderen wahrscheinlich sagen, oh Gott, gegen die war es eng, was ist denn los bei euch? Es ist nicht selbstverständlich, dass man als SC Freiburg einfach hingeht und regelmäßig die Spiele einfach runtergewinnt. Das ist einfach nicht so. Man muss immer 100% geben, immer voll konzentriert sein. Wenn man das nicht ist, muss man eben ein bisschen Glück haben, dass der Ball eben nicht vor die Füße vom Angreifer fällt, wie gegen Frankfurt, und direkt das Gegentor sich fängt. Oder dass man eben einen ganz absurden Freistoß reinkriegt oder jetzt gegen Bochum ein Tor aus 40 Metern. Das ist halt dann das Spielglück, was man gerade nicht hat. Aber im Lauf der Saison, ich weiß nicht, ob ihr ein Phrasenschwein habt, aber ich gehe davon aus, das wird sich alles ausgleichen im Lauf einer Saison. Und dann werden wir eben am Ende sehen, unter oder über welchem Strich man dann eben steht.
Aber mein Eindruck ist ja der, das habe ich gerade ja gesagt, dass es sich, wenn dann auf einem sehr hohen Niveau oder auf einem hohen Niveau ausgleicht, das heißt, dass ja man dann vielleicht lange irgendwie mitspielen kann um Europa, und dann, klar, muss man sehen, eine Saison ist verdammt lang. Letztes Jahr ja gab es ja so ein bisschen diese Perspektive auf Platz 7 am Ende noch. Das wurde dann am Ende nicht. Der Union Berlin ist dort gelandet, was ja auch ein Mutmacher vielleicht ist für den SC Freiburg. Aber du hast gerade ganz bewusst ja auch von Spielglück gesprochen. Ich finde das immer so ein Wort, das irgendwie auch teilweise zur Phrase verkommt. Aber wenn ich so den SC Freiburg beobachte, finde ich, ist es auch gerechtfertigt, da von Spielglück und nicht von Glück zu sprechen, weil ich immer der Meinung bin, wenn man als Mannschaft sehr kontinuierlich eine sehr gute Basis schafft, um dann auch Punkte zu holen und irgendwie kaum Ausreißer hat, nach unten wie nach oben, dann ist es wahrscheinlich eher Spielglück, wenn es häufiger gut läuft oder wie zuletzt dann auch mal nicht. Das ist wahrscheinlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, was der Unterschied zwischen Spielglück und Glück ist, was der SC Freiburg gerade macht.
Ja, also wenn man alles abarbeitet, das ist so die Phrase, die Christian Streich gerne benutzt, die finde ich auch ganz schön, alles immer abarbeiten. Also wenn man sauber arbeitet, 100%, dann bleibt am Ende aber ja trotzdem der Ball und der ist halt rund. Das ist eine Kugel und kein Würfel und der kann in alle Richtungen abprallen und das ist eben das Spielglück. Man weiß nicht, wo er dann landet in manchen Situationen.
Ja, am Samstag in Bochum dann mal vor die Füße von Milos Pantovic, der jetzt in 2 Spielen nacheinander dann in Summe Tore aus mehr als 100 Metern Entfernung gemacht hat. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Passiert dann halt mal. Dafür sind dem SC Freiburg bisher viele gute Dinge passiert. Und wenn wir uns die Personen anschauen, die auf dem Platz dafür verantwortlich sind, landet man ja auch, und wenn wir hinten anfangen, zuerst beim Torwart Marc Flecken, der, wovon die 13 Gegentore zeugen, einfach auch, glaube ich, bisher eine sehr gute Saison spielt. Ist ja jetzt richtig Stammtorwart geworden nach dem Abgang von Florian Müller. Würdest du auch sagen, einer der Garanten bisher?
Absolut. Also das war ja zur vorigen Saison schon geplant, dann aber eine schwere Verletzung sich zugezogen und eigentlich die komplette Saison ausgefallen. Das sagen die Spieler selber, dass das sie beruhigt, dass sie wissen, dass noch einer hinten dran steht, der auch dann erstmal was hält und dann aber im Spielaufbau auch helfen kann tatsächlich. Das ist nochmal ein richtiges Upgrade zu Florian Müller, der jetzt tatsächlich eine super Saison gespielt hat, auch vorige Saison. Darf man auch nicht vergessen, das war jetzt, der wird da reingeworfen, ausgeliehen und dann bist sofort da und das hat er super gemacht. Aber man sieht jetzt mit Flecken, so wie er spielt, dass er schon eine Weile im Verein ist und weiß, okay, das ist der Plan gewesen, den Torhüter so zu besetzen, die Position so zu besetzen, dass man eben auch einen zusätzlichen Spieler hat, der Bälle nach vorne spielen kann, der Diagonalbälle auch mal schlagen kann, die tatsächlich ankommen, das Spiel beschleunigen kann. Das ist tatsächlich auch einer der Garanten. Und die, du hast es angesprochen, er hat sich auszeichnen können. Es ist nicht so, dass er nichts zu tun hat. Also es gibt ja andere Torhüter in der Liga, die Nationalspieler sind für ihr Land, zum Beispiel für Deutschland, die haben jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun über die letzten Jahre. Das ist bei uns nicht so. Also der wird schon auch gut geprüft tatsächlich.
Ja, und wenn man dann weitergeht, landet man bei einer Innenverteidigung, die auch, also einer Viererkette auch, die sehr prominent besetzt ist. Es ist ja auch nicht selbstverständlich vom SC Freiburg, dass man da einen deutschen Nationalspieler links hinten hat. Schlotterbeck hat, glaube ich, jetzt noch nicht debütiert, ne? War nur dabei. Aber
genau, hat sich dann verletzt bei der letzten Pause. Genau.
Ist U21-Europameister und Philipp Lienhardt ja auch ein gehobenes Niveau, wovon dann so die Marktwerte zeugen. Das heißt, ja, nächste Position nach dem Torwart auch dann wieder, dass man sagt, wie machen die das eigentlich in Freiburg mit ihren Mitteln, da doch einen so hochwertigen Kader zusammenzustellen?
Also ich glaube, das Geheimnis ist, das wird jeder über seinen Club sagen, aber ich sage es auch, weil es stimmt, ist das Casting einfach und dass die Leute sehr früh eben beobachtet werden. Also das Scouting ist so, dass da sehr viel Herzblut reingeht und auch externe Scouts noch dabei sind, die eben auch genau wissen, was gesucht wird. Also wichtig ist halt nicht, oh, der ist 12 Jahre alt und schon so groß und kann das und das und das und ist ein Linksfuß, cool, den holen wir auf jeden Fall. Wichtig ist eben auch, den Jugendspielern, die kommen, einen Weg aufzuzeigen, ihr könnt es bei uns in die erste Mannschaft schaffen. Und wenn nicht, dann gibt es einen Plan B. Also wenn man die zweite Liga mal verfolgt, da sind so unheimlich viele Ex-Freiburger, die da spielen, auf allen möglichen Positionen, dass es vielleicht ein Punkt ist, für einen Spieler zu sagen, ja, das probiere ich mal aus. Da habe ich auf jeden Fall eine gesunde Basis. Und alle Jugendmannschaften spielen ja schon das gleiche System. Das heißt, man ist eingespielt und so weiter und so fort. Und der wichtigste Punkt beim Scouting ist aber tatsächlich, auch jetzt ein Klischee, aber es ist so, ist das Menschliche. Passt der Typ in die Mannschaft? Also das beste Beispiel dafür ist Charles Oyuncu, der mittlerweile in der Premier League spielt, schon ein paar Jahre. Der kam nach Freiburg aus der zweiten türkischen Liga und alle haben gesagt, ja, was wollt, was ist das, passt doch überhaupt nicht. Der kann kein Deutsch, der kann kein Englisch. Das hat aber voll gepasst. Der hat sich super in die Mannschaft integriert, weil die Mannschaft ihn auch mitgenommen hat, einfach weil er vom Typ her gepasst hat. Und wenn das passt, das ist bei uns wirklich so, die gehen zusammen essen, die gehen ins Kino, also sofern es möglich ist, und hängen zusammen rum. Und wenn sowas passt, dann kannst du auch Schwächen mal auffangen, sag ich mal, die du hast, individuelle. Und die Zusammensetzung in der aktuellen ersten Mannschaft ist natürlich auch überragend. Also Schlotterbeck spielt eine Riesensaison, ist auch, was das Spiel nach vorne angeht, nochmal ein Upgrade. Da hast du aber einen Gulte daneben, der einfach alles weghaut, was kommt. Außenverteidiger mit Christian Günther, wenn es dann die Dreier- oder Fünferkette ist, auch nochmal, der sehr viel Zug nach vorne hat. Also das ist schon ganz gut, wie das gelaufen ist, dass im Ende dann Schlotterbeck, der ja so ein bisschen weg wollte, doch nicht weggegangen ist. Ist quasi so ein Double Win jetzt für den Club, weil er spielt eine Riesensaison und wird mit Sicherheit mehr Ablöse bringen, wenn er dann doch mal wechseln sollte.
Ja, es wäre ein Spieler, wo ich sagen würde, wenn Borussia Mönchengladbach Europa erreicht und dann vielleicht mal einen Innenverteidiger braucht, dann sollte man da auf jeden Fall vorbeischauen, weil das auch in Freiburg in der Regel immer gut klappt, außer bei Vincenzo Grifo.
Ja, das ist ein Phänomen. Ich weiß es nicht. Also
ja. Kannst du es dir auch nicht erklären? Weil wir haben ihn ja dieses eine Jahr in Gladbach erlebt und fußballerisch außer Frage, grandios, Technik, Standards und so weiter. Aber so richtig hat er dann den Hintern nicht hochbekommen, salopp gesagt, und natürlich auch gegen den Ball. nicht der fleißigste gewesen, aber das kann er sich in Freiburg ja auch gar nicht erlauben.
Ja, also, ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis, das ist der Punkt. Also man sagt ja immer schnell, naja, der hat es nirgendwo anders geschafft, der hat es ja in Hoffenheim auch probiert. Aber wenn man es umdreht und sieht, der war ja auch nicht immer in Freiburg, also hat er vorher in Dresden gespielt, beim FSV Frankfurt war er eine Weile. Der kann schon auch woanders Fußball spielen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, wie du sagst, wenn das System so ist, dass du gegen den Ball mitarbeiten musst, dann ist Vincenzo Grifo über Jahre lang ein Spieler gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist er bei dem Punkt raus, aber er ist über Jahre ein Spieler gewesen, der konstant von außen diese Info nochmal braucht, dass er das auch wirklich machen muss. Also der hat auch in Freiburg nicht von Anfang an so gespielt, wie er jetzt spielt, die letzten anderthalb, zwei Jahre. Also der spielt defensiv mit, weil er mittlerweile sieht, es bringt ihm was und weil es mittlerweile auch durch stetiges Wiederholen von außen in einer Lautstärke, die man auch mitkriegt am Fernseher am Anfang, tatsächlich sich so eingebrannt hat bei ihm. Du kannst immer trainieren und kannst immer dran denken, aber wenn du dann auf den Platz gehst und er ist halt einer dieser letzten Straßenfußballer, nächstes Klischee, was abgefackelt wird hier bei uns heute.
Aber das ist er ja also wirklich, das ist ja nachweislich genau. In seiner Biografie auch verankert, ja.
Und da musst du eben dann aber sagen, ja, du, es gibt auch, wir spielen auch mal manchmal nach hinten, weil unsere Mannschaft ist nicht so, dass sie jedes Jahr Meister wird. Deswegen sind wir nicht immer im gegnerischen Strafraum, sondern auch mal in der anderen Spielhälfte. Und da musst du einfach mithelfen. Und das ist mittlerweile ihm schon, würde ich sagen, in Fleisch und Blut übergegangen. Und er ist jetzt auch ein bisschen älter schon, dass er tatsächlich die jüngeren Spieler schon mitnimmt. Und vielleicht ist das auch so der Punkt für ihn, dass er angekommen ist, Familienvater ist mittlerweile und einfach auch vielleicht jetzt wieder in einem Umfeld ist, bei dem er weiß, ja, okay, das funktioniert alles, ich bin glücklich, alles cool, dass er so ein bisschen selber, ja, ich würde sagen, geerdet ist und dann aber deswegen auch diese Defensivarbeit nicht vernachlässigt, ohne natürlich seine Offensivstärken zu verlieren. Das darf man auch nicht vergessen. Also es würde ich sagen, einer der ganz wenigen wirklich guten Dribbler noch in der Liga, wo ja eigentlich nur auf Umschalten und auf Passen nur noch gesetzt wird. Das ist natürlich auch eine Kunst von einem Trainer, ein Spieler, der das kann, so hinzukriegen, dass er das nicht verlernt, aber trotzdem, wenn er einen Ball verliert, nicht stehen bleibt. Also Respekt dafür auf jeden Fall.
Ja, da fehlte dann in Gladbach leider, muss man auch dann sagen, wahrscheinlich ein wenig die Geduld. Er hat ein grandioses Spiel damals in Hoffenheim gemacht, auch wirklich mit einem Dribbling auf engstem Raum drei Spieler aussteigen lassen und dann die Vorlage gegeben, gar nicht mal das Tor selber. Aber ja, das waren wenige lichte Momente, aber es gab sie auch in Gladbach. Du hast das Umfeld gerade angesprochen. Das ist natürlich in Freiburg immer das große Thema. Ich war auch schon einige Male in Freiburg, auch da wieder privat wie beruflich. Und das ist natürlich eine sehr lebenswerte, schöne Stadt, in der man sich wohlfühlt. In dem Fall dann als Tourist. Kannst du das mal erklären, wie sich das auf diesen Fußballverein auswirkt? Auf den Zusammenhalt der Mannschaft, auf das Wohlgefühl der Mannschaft. In Gladbach ist der Begriff Wohlfühloase immer sehr negativ konnotiert, aber mein Eindruck ist, dass das in Freiburg natürlich das große Geheimnis ist.
Ich glaube,
oder auch keins natürlich, weil.
Naja, vielleicht Geheimnis im Sinne von, warum machen es dann die anderen nicht so?
Warum? Das ist genau die Frage, weil ich das Gefühl habe, das ist vielleicht auch nicht überall in Deutschland so zu reproduzieren.
Genau, das ist der Punkt. Also was immer wieder gesagt wird und was definitiv wahr ist, die Presselandschaft ist halt eine ganz andere als zum Beispiel jetzt in Köln oder in Berlin. Da ist ja heute wieder Halligalli, wie ich eben gelesen habe. Und dann kommt noch dazu, also du hast beim Training nicht einfach 20 Journalisten und 50.000 Fans, die dazugucken. Das ist einfach ein sehr ruhiges Umfeld. Ruhe, die positiv ist in den meisten Fällen, die aber auch negativ sein kann, wenn es dann so ist wie vorige Saison. Du hast es vorhin angesprochen, man kann noch Siebter werden, aber es kommt dann nicht so der Push nochmal, sondern man macht einfach so, spielt es einfach zu Ende die Saison und schaut dann mal. Das ist vielleicht dann der kleine negative Faktor, aber der positive überwiegt da, würde ich sagen, dass da nicht so viel Druck von außen ist. Es gibt nicht 80.000 Podcasts und Fanzines und keine Ahnung. Es ist einfach wirklich ein bisschen entspannter, was das alles angeht. Und es gibt so einen kleinen, ja, ich würde nicht sagen Pakt, aber das ist einfach so in der Stadt, wenn die Spieler irgendwo hingehen, wenn die essen gehen, es ist auch eigentlich so, dass man die in Ruhe lässt. Also klar macht man mal irgendwie ein Foto oder was, aber man weiß, wo die sind, man weiß, was die machen. Die können aber da in Ruhe einfach ihr Leben leben. Und wenn es einem zu viel geht, dann fährt er halt in die Schweiz, dann fährt er halt nach Frankreich. das ist ein sehr entspanntes Umfeld. Und du musst dann tatsächlich dich aktiv nicht zu sehr entspannen tatsächlich. Sonst ja, kannst du sagen, okay, dann werden wir immer Zehnter, ist doch schön. Aber vielleicht muss man auch jetzt mit dem neuen Stadion mal so ein bisschen kitzeln und sagen, ja, vielleicht muss man es ja nicht kommunizieren extern, aber man kann ja intern sagen, so, wir haut jetzt mal eine Mördersaison aufs Parkett. Und im Moment sieht es ja tatsächlich danach aus. Das Schöne daran ist, du merkst es zwar, du bist jetzt eine Weile Dritter, Vierter in der Bundesliga und die Anfragen werden mehr und du liest dann mal im Kicker eine Geschichte und so. Aber du liest dann mehr als sonst, aber eigentlich ist es auch oft so das Klischee der letzten Jahre, die Breisgau-Brasilianer und die Spielfreude und so weiter, was teilweise ja gar nicht mehr stimmt oder auch teilweise nie gestimmt hat. Man hat dann quasi mehr Plattform, sage ich mal, aber weniger Inhalt, weil einfach nicht nachgefragt wird, sondern nur das abgefeuert wird, was man eh schon so im Archiv hat an Hintergedanken. Und das ist ganz spannend zu sehen, dass dann, obwohl es jetzt tabellarischen Grund gäbe dafür, ja so ein bisschen Unruhe reinzubringen, unabsichtlich, indem man mehr Nachfragen steht oder dass einfach mehr Leute auch auf den Pressekonferenzen wären oder so. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Also man kriegt mehr Angeboten als Fan zu konsumieren, ist es aber nicht unbedingt so inhaltlich, dass die Spieler dafür irgendwie jetzt zwei Tage ausfallen, weil sie eine Homestory drehen oder so, was sehr angenehm ist. Das kann gerne so bleiben.
Ja, das Freiburger Biotop in diesem Fall, das natürlich auch nicht geht ohne Christian Streich. Ich habe es eingangs angesprochen, sein 300. Bundesligaspiel als Trainer. Bald macht er die 10 Jahre voll. Hat er sich in der Zeit eigentlich auch mal neu erfinden müssen oder enorm wandeln, um 180 Grad drehen wahrscheinlich sowieso nicht? Oder ist das auch in diesem Fall der große Schlüssel, dass er einfach seit 10 Jahren der gleiche ist, dass jeder weiß, wie er tickt, was er verlangt und deswegen diese Kontinuität da ist? Egal, ob im Sommer dann 3, 4 Schlüsselspieler gehen und neue kommen, weil jeder immer sofort weiß, so tickt der SC Freiburg.
Ja, das K in SC Freiburg steht ja für Kontinuität. Das ist das Schlüsselwort. Ja. Also, er ist ja seit 1995 tatsächlich im Verein. Das ist ja Wahnsinn. Und in verschiedenen Konstellationen, dann Jugendtrainer, lange die Fußballschule mitbetreut. Und das ist tatsächlich was. Er hat sich aber, obwohl er so lange da ist, tatsächlich ein bisschen geändert. Jetzt derjenige, der ihn zweimal in der Saison mitbekommt, bei Hin- und Rückspiel wird das vielleicht gar nicht so bemerken. Es ist immer noch der gleiche, der die ganze Zeit ausflippt. Aber er flippt halt tatsächlich weniger aus. Also er hat sich da schon mehr im Griff an der Seitenlinie. Und er hat auch, glaube ich, für sich einen Weg gefunden, das so ein bisschen zu kanalisieren, also zu verarbeiten, was da passiert in der Bundesliga. Also er musste ja tatsächlich, ist es nicht so, dass er sich total schnell freiwillig gemeldet hat, als die Stelle frei wurde. Er hat da sehr lange überlegt und musste so ein bisschen überredet werden und hat es dann halt gemacht. Gibt es das Zitat, so ja, da, ich habe es dann halt gemacht, weil es war ja kein anderer da. Und man weiß ja nicht, was dann passiert. Da habe ich gedacht, ich mache es jetzt halt. Aber man hat die ersten Spielzeiten gesehen und gerade auch, er ist ja relativ am Anfang abgestiegen dann mal mit einer Mannschaft, bei der man hinterher gesagt hat, so ja, ist eigentlich komisch, aber ist passiert, dass es ihm sehr nahe gegangen ist, was da passiert. Also gerade wenn sie 3, 4 Mal hintereinander verlieren, dann ist er jetzt nicht der fröhlichste Mensch der Welt. Aber ich glaube, es ist mein persönlicher Eindruck aus der Ferne, dass er da so ein bisschen so einen Weg gefunden hat, so für seine Life-Balance, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, man kann schon sagen, gesundheitlich gar nicht durchzuziehen, wenn man dann irgendwann nicht, auch mal Richtung 60 geht und so, ja.
Ja, und man hat das auch tatsächlich bemerkt. Also es gab Spielzeiten, wo du nach 2 Drittel der Saison gedacht hast, so, es ist immer noch nicht der Klassenhalt sicher und der Junge, ja, so jung ist er eben nicht. Also das gefällt mir gerade gar nicht. Also er ist dann immer wortkarger geworden, so ein bisschen Richtung verbittert und so weiter. Und das ist eben schön zu sehen, dass es im Moment natürlich auch, weil die letzten Jahre sportlich gut liefen, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist aber alles so wie immer, es läuft halt nur besser. Aber ich habe das Gefühl, dass er da so ein bisschen mehr in der Balance ist. Was mich fasziniert, ist halt, dass jeder hat eine Meinung über ihn. Faszinierenderweise ganz viele Leute auch eine schlechte. Also es ist jemand, der polarisiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und was mich wirklich fasziniert, ist, dass er öfter mal eingeladen wird zu irgendwelchen Interviews jetzt im Sportstudio kürzlich und dass da so gut wie nie über Fußball gesprochen wird. Das finde ich super spannend und auch schade, weil es, wie gesagt, es ist ein Verein mit einem kleinen Budget nach wie vor, so Mittelfeld der Liga, würde ich sagen, der overperformed über die vergangenen Jahre. Und das wäre eigentlich interessant, sich mit so jemandem, der das ja, initiiert hat oder geplant hat auf eine gewisse Weise, einfach mal eine Stunde über Fußball zu unterhalten und nicht über alles andere. Das kann man natürlich auch machen, aber das wurde halt schon tausendmal gemacht. Aber ich kann mich an kein Gespräch erinnern, wirklich jetzt aktiv sofort ohne lange nachzudenken, wo es wirklich nur um Fußball ging, um Taktik ging, um wie arbeitet ihr, wie macht ihr das. Gab es immer mal Fragen, einzelne auf Pressekonferenzen, aber versuchen das zu entschlüsseln, warum eine Mannschaft so spielen kann mit den Spielern, bei denen man eigentlich vor der Saison sagt, ja, die kennt doch keiner und warum holt ihr denn nur 5 Jugendspieler vor der Spielzeit hoch und jetzt spielen die alle plötzlich. Das fände ich eigentlich mal spannend, einfach nur mal das aufs gesellschaftliche Ausklammern, nur mal über Fußball reden eine Stunde, das wäre spannend.
Ja, es wirkt immer so, als wenn Pressekonferenzen vorm Spiel in Freiburg so ein Wettlauf der Kollegen sind, um die eine Frage zum gesellschaftlichen Thema, die dann viral geht. Also nachher, genau, ne? Genau. Weil das, ich merke das ja immer, also man bekommt schon überproportional viele Videoschnipsel von Freiburg-PKs reingespült, aber dann geht es selten um Fußball, sondern natürlich auch jetzt gerade immer um Themen Corona, Impfen und so weiter. Lange war es dann die AfD oder Rechtsextremismus oder so. Ja, aber da ist er natürlich auch ein gefragter Gesprächspartner und man muss ja auch sagen, man hört ihm da ja auch gern zu.
Absolut und nicht nur wegen des Dialekts, glaube ich.
Ja, das kommt noch dazu, dass ihn das sympathischer macht. Wenn wir jetzt quasi mal fiktiv die Pressekonferenz vom Gladbach-Spiel durchgehen, was glaubst du, wie Christian Streich so auf dieses Spiel schauen wird? Ich kann mir vorstellen, dass er natürlich Gladbach die Favoritenrolle auch zugesteht und zuschiebt, trotz der hohen Derby-Niederlage in Köln. Erstmal auch, weil es ein Auswärtsspiel ist, Gladbach zu Hause noch ungeschlagen und dann auch personell einfach ganz eindeutig besser besetzt.
Ja, genau so wird es laufen. Also ich habe mir zur Vorbereitung unter anderem die Bochum-PK nochmal angeschaut nach der Niederlage. Ich bin mir sehr sicher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass öfters darauf hingewiesen wird, dass man einfach jetzt konzentriert genauso weiterspielt wie die letzten 3 Spiele, weil ich habe es eingangs schon erwähnt, das war eigentlich gar nicht schlecht. Gladbach waren auch oft enge Spiele, wenn ich so in meiner Erinnerung krame. Und es ist jetzt nicht so der Gegner, wo man total ungern hinfährt. Und es war komischerweise öfter so ein Zeitpunkt in der Saison, wo es kippen kann in eine Richtung, gut oder schlecht. Dann hat man gegen Gladbach gespielt und da hat man oft überraschend dann 3 Punkte geholt. Da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass diese Geschichte sich wiederholt. Ich glaube aber, dass er auf sowas gar nicht eingehen wird, sondern einfach sagen wird, ja, die Spieler sind fit, die Spieler sind nicht fit und so spielen wir und wir werden nicht viel ändern, da bin ich mir auch sicher. Da gibt es, wie gesagt, keinen Grund zu. Die Leistung war okay, nur halt die Ergebnisse nicht.
Aber trügt dich da dein Gefühl, dass es in Gladbach Siege gab? Denn das ist ja das Witzige bei diesem Duell, dass es ja ganz selten nur Auswärtssiege gibt. Also es ist ja, Freiburg ist der große Gladbacher Auswärtsangstgegner. Es gab den letzten Erfolg 2002. Der SC Freiburg hat in der Bundesliga sowieso nur einmal in Gladbach gewonnen, 1995 auf dem Bökelberg noch. Buric und Wasmer haben da beim 2-1 die Tore gemacht. Darlin für Gladbach, also die Namen verdeutlichen, wie lange das her ist. aber dann im einzigen Zweitliga-Jahr, wo man aufeinander getroffen ist, haben beide jeweils das Auswärtsspiel gewonnen. Also ist wahrscheinlich ein bisschen von der Heimbilanz geschönt, oder? Dein Eindruck, dass es gegen Gladbach dann häufiger 3 Punkte gibt?
Wahrscheinlich, ja. Ich überlege gerade, es gab eine Spielzeit, da gab es dieses verrückte Freiburg-Spiel in Köln bei Schnee, 4-3 und gefühlt 2 Tage später gegen Gladbach. Das war aber dann wahrscheinlich ein Heimspiel, da hast du recht. Witzig, es gibt so Clubs, da hast du das, du verlierst immer auswärts, gewinnst immer zu Hause, stimmt. Nee, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht total besorgt, weil ich die Spiele gesehen habe, die letzten 3. Und da gab es schon Serien, wo man 3-mal hintereinander verliert und sagen muss, ja, 3-mal verdient verloren. Das war jetzt nicht der Fall. Deswegen wird da nicht totale Panik ausbrechen. Und selbst wenn sie verlieren am Wochenende, wird immer noch nicht totale Panik ausbrechen. Weil, ja, wie gesagt, es ist 13. Spieltag um, wir sind 4. Also es ist einfach verrückt. Aber nicht im Sinne von, ja, da kann man sich entspannt zurücklegen, lehnen, weil den Rest der Punkte kann man in der Rückrunde holen, sondern einfach, man weiß, was man macht, auch auf dem Platz. Das sieht man sehr gut, wenn die Mannschaft ein Gegentor fängt. Sie spielt einfach weiter nach vorne, was ich sehr schön finde, weil wir alle haben lieber eine Mannschaft, die nach vorne spielt, als eine, die sich hinten reinstellt. Das haben wir auch ein paar Jahre schon so gespielt. Das war halt nicht so schön anzugucken, wie das, was wir aktuell sehen. Deswegen man muss auch gar nicht groß was ändern, würde ich jetzt sagen.
Ja, da ist auch nicht mein Eindruck, dass man sich da jetzt in die Hose machen müsste, auch wenn man nach Gladbach fährt, klar, weil die haben natürlich was wieder gut zu machen nach dem Wochenende, aber das muss ja nicht immer bedeuten, dass es dann auch klappt. Und ich kann mich ans Freiburg-Spiel in Gladbach im Frühjahr, das war am Osterwochenende, genau, erinnern. Das war auch eine sehr enge Angelegenheit und hätte anders ausgehen können. Da gab es dann Last-Minute-Ausgleich, der vom Videoassistenten knapp zurecht zurückgenommen wurde. Aber ja, das Ganze auch auf des Messers Schneide. Wie schaut man denn als Freiburg-Fan, Freiburg-Experte auf Gladbach? Was ist dein Eindruck von dem Verein, der Arbeit dort im Allgemeinen und auch jetzt so der jüngeren Entwicklung?
Also was die jüngste Entwicklung, die ich mitbekommen habe, die ist so ein bisschen skurril, weil ich mir denke, ja, wo ist denn das Geld hin? Ist diese verlängert Ginter oder verlängert er nicht Geschichte, das ist so ein bisschen krass, finde ich, weil das eigentlich ist Gladbach mittlerweile ja wirklich eine Mannschaft, die international gesetzt sein sollte. Und dass das dann mal nicht klappt und dann sofort ein Vertrag nicht verlängert werden kann, ist so ein bisschen, würde bei mir die Alarmglocken angehen lassen, wenn ich Gladbach-Fan wäre. Ansonsten, du hast es eben angesprochen, Odami Buric hat, glaube ich, auch mal bei euch gespielt. Also es gibt schon den einen oder anderen
Spieler. Das war eher eine große Tiefpunktzeit. Das war nach dem ersten Abstieg und Odami Buric war, glaube ich, auch schon 43 ungefähr.
Ja, ja, aber mittlerweile ist er Trainer. Also es war ein cooler Typ so und es war nicht der Einzige. Steffen Korrell, weiß ich nicht.
Steffen Korrell, eine große prägende Figur auch noch. Ja. Chef-Scout und so ein bisschen das Mastermind auch neben und hinter Max Eberl.
Genau, also es gibt den einen oder anderen, Matt Moore fällt mir noch ein. Also man guckt immer schon so, was in Gladbach los ist, auch weil es einfach so, man kennt als Kind das Wappen, man weiß, wo das ist, man kann das verorten. Es ist einfach schön, so ein Traditionsclub, wo man so ein bisschen sich freut, wenn der halt in der ersten Liga ist. Ähnlich wie Bochum, hat mich eigentlich auch gefreut. Klar, verloren, dumm gelaufen, aber trotzdem, ich finde, die gehören dahin, wo sie sind. Nur Gladbach gehört normalerweise auch, vom Anspruch her, vom eigenen, würde ich meinen, einfach vor uns. Deswegen ist es nicht so, dass man da immer hinfährt und denkt, jawohl, jetzt, da gewinnen wir jetzt heute. Aber ja, man fährt da hin und freut sich. Es ist ein schönes Stadion. Es war vorher schon ein schönes Stadion. Ja, gibt's wirklich schlimmere Auswärtsfahrten als nach Gladbach, würde ich sagen.
Okay, für dich also auf jeden Fall positiv konnotiert, aber das ist ja auch im Großen und Ganzen in Deutschland so, dass Gladbach da nicht der polarisierende Verein ist. Viele früher aus den 70ern noch sehr gute Erinnerungen haben. Aber ja, man muss natürlich sagen, dass es momentan jetzt eher hinter den Ansprüchen zurückhinkt. Aber die Tabelle ist ja auch enorm eng, wenn man das jetzt mal sieht. Ne? Und jetzt spielt auch noch am nächsten Spieltag eigentlich da von Platz 4 bis 12 alle untereinander. Ich meine, außer der erste FC Köln, der ist da ausgenommen. Aber da könnte es sogar noch enger werden, gerade allein von Platz 8 bis 12. Da fünf Mannschaften mit 18 Punkten. Und auf jeden Fall schönes Gedränge mit der Aussicht ja noch, dass da noch ein Champions-League-Platz für einen abfallen könnte und man noch so gar keine Ahnung hat, wer das am Ende ist. Aber glaubst du, dass es in Freiburg dann eher, also das klassische Thema wird, wenn man dann mal 40 Punkte hat, dann ganz konkret in dem Moment spricht man dann über Europa und ruft das zum Ziel aus? Also nicht, wenn es erst am 32. passiert und man 8 Punkte Rückstand hat.
Ja gut, dann kann man natürlich auch ganz entspannt drüber sprechen. Ich glaube, dass das tatsächlich extern erst dann angesprochen werden würde. Glaube aber auch, dass es intern vielleicht gar nicht so ein No-Go-Thema ist. Also es gab vor ein paar Jahren schon mal so eine Geschichte, dass nach der Saison quasi rausgekommen ist, dass das Team Deal hatte. Wenn wir zusammen aufsteigen, dann geht danach keiner, dann verlässt kein Spieler den Verein. Das haben die einfach ausgemacht untereinander, weil sie sehen wollten, ja geil, das haben wir uns verdient, dann zusammen Bundesliga zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass was Ähnliches in der aktuellen Spielzeit auch gibt. Wir haben ein neues Stadion, das wollten viele als Spieler erleben, das ist ein Umzug. Wir haben überhaupt keinen Umbruch gehabt im Sommer. Das ist sehr untypisch und eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es eine gute Spielzeit werden kann. Es gab eigentlich nur einen Wechsel auf einer Schlüsselposition. Das war Santa Maria, der nach Hause gewechselt ist, wieder in Frankreich spielt. Und durch Maxi Eggestein ersetzt wurde, was jetzt ja eine 1:1 ersetzen ist. Ja,
und eigentlich eher ein Statement, ne? Also einen, der schon mal eingeladen war für die Nationalmannschaft, dann von einem Absteiger zu holen, ist ja gefühlt umgekehrte Nahrungskette, aber wenn man sie genauer anschaut, dann steht der SC Freiburg da halt definitiv über Werder Bremen.
Genau, das ist tatsächlich ein typischer Transfer zwischen Bremen und Freiburg, nur diesmal zum ersten Mal andersrum. Genau so kann man sagen. Und diese Mannschaft, die halt sehr ja, eingespielt ist dadurch, hat, glaube ich, intern schon nicht das Ziel, sich gesagt vor der Saison, ja, okay, wir können vielleicht Zehnter werden. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, mal gucken, wie weit wir da kommen, wie lange man diese Welle reiten kann und mal schauen, wie wir in die Saison starten und wie lange man dann ja so eine Serie eben ausbauen kann. Man muss auch dazu sagen, Nils Petersen zum Beispiel, einer der wichtigsten Spieler der letzten Jahre, hat ein Tor erst gemacht und ist sehr lange schon verletzt. Es ist nicht so, dass wir jetzt so auf der letzten Rille laufen gerade. Das ist alles sehr spannend zu sehen und deswegen glaube ich, dass das nach außen hin nicht kommuniziert wird. Solange es eben geht, kann man eben sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal 40 Punkte uns erhamstern, aber ja, es sind halt auch nur noch 18. Und dann bin ich selber tatsächlich gespannt, wie die Kommunikation sich ändert und ob sie sich ändert und was es dann vielleicht für Auswirkungen hat. Wir hatten es eben von Vincenzo Grifo. Wir haben da auch schon so 2-3 Spezialisten, die dann denken vielleicht, ah ja, es läuft ja, und dann läuft es natürlich nicht mehr. Also das ist dann eher der Punkt, ob man darüber redet oder nicht, ist mir dann relativ egal, aber man muss eben danach handeln. Wenn man eine Chance hat, dann muss man eben gucken, okay, ist eine Chance da, wollen wir die, ja, nein. Aber nicht sagen ja und dann sich entspannt zurückzulehnen, das muss dann doch nicht sein.
Jetzt haben wir viel in hohen bis höchsten Tönen über den SC Freiburg gesprochen. Mich würde aber auch interessieren, wenn der SC Freiburg an einer bestimmten Stelle, an einer Schwäche zu packen ist, wo wäre das?
Spielerisch. Ja, also traditionell, das ist sehr komisch, das als Schwäche darzustellen, aber es ist so. Traditionell haben wir eher ein Problem damit, wenn wir mehr Ballbesitz haben und das Spiel selber machen müssen. Das hat sich ein bisschen verbessert tatsächlich, aber nach wie vor nicht so, dass es so Selbstläuferspiele sind. Also ich habe es vorhin angesprochen, wir hatten ein Spiel gegen Fürth, wo man normalerweise als Bundesligist in dieser Saison aus diversen Gründen sagen muss, ja, da gibt es 17 Mal einen anderen Favoriten und es ist niemals Fürth. Bei Spielen mit Fürth, das ist einfach so. Und da haben wir uns aber trotzdem sehr schwer getan. Also selber was zu kreieren, das kann so ein bisschen der Schlüssel sein. Die Frage ist halt, ob eine andere Mannschaft sich quasi freiwillig hinten reinstellt, um mal abzuwarten. Weil sonst ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft sehr, sehr stabil ist. Also defensiv sehr stabil, du hast es angesprochen. Standards offensiv und defensiv auch sehr stabil und gefährlich. Eher in der Offensive als in der Defensive, was Standards angeht. Deswegen ist eigentlich die einzige Schwäche, die ich nach wie vor sehe bei uns momentan, außer der Chancenverwertung, und da kann der Gegner taktisch wenig machen, tatsächlich, dass man mit Ball selber, mit mehr Ballbesitz selber immer noch so ein bisschen Probleme hat.
Wobei das jetzt natürlich genau das ist, was Gladbach sich immer erwünscht, dass der Gegner das freiwillig macht, mitzuspielen, aber der Wunsch wird dann wahrscheinlich nicht erfüllt. Und sehe dann so ein 60-40-Spiel wahrscheinlich, was den Ballbesitz angeht. Das könnte gut so laufen am Samstag, gerade dann zu Hause. Aber das ist eben die große Herausforderung gegen den SC Freiburg, das dann trotzdem hinzubekommen. Bevor ich noch mit dir abschließend über euer schönes neues Stadion sprechen will, hole ich mir schon mal einen Tipp ab von dir für Samstag, wie es ausgeht. Das ist hier Usus, dass der Gast sagt, was er meint.
Das ist ja ganz schlimm, weil der Gast wird ja nie gegen seinen Verein tippen.
Das ist auch erlaubt,
Nee, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr positiv denke, wenn ich unentschieden tippe. Deswegen, ich tippe ein 1-1 tatsächlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann wäre jetzt verlieren sie ständig Serie gebrochen. Aber ich kann mir momentan auch nicht vorstellen, dass sie auswärts in Gladbach gewinnen tatsächlich.
Und ich glaube, dass es typisch ist für Gladbach, dann doch die berühmte Reaktion zu zeigen nach so einem verlorenen Derby und das nächste Spiel zu gewinnen, weil 2 Niederlagen in Folge gab es dann jetzt auch seit dem Saisonstart nicht, weil man sich dann immer aufgerafft hat. Deswegen wird es schwierig und knapp, aber am Ende gewinnt Gladbach 2-1. Das ist mein Tipp. Aber das muss ich nicht besorgen, muss ja keine Sorgen bereiten. Das heißt gar nichts.
Die ist deine Quote, genau.
Ja, die ist sehr schwach. ich habe es gerade schon gesagt, das ist jetzt eigentlich ein Ausblick fast schon auf Gladbachs Auswärtsspiel in Freiburg, was ich mir auch in unserem Dienstplan schon gesichert habe, weil ich mir das nicht entgehen lassen will, dieses neue Stadion kennenzulernen. Was ändert das für den Verein, jetzt eine wirklich schöne, fußballtypische Arena zu haben, wie man sie eigentlich ja überall gerne hat?
Ja, also die allererste größte Änderung ist einfach, dass man über 10.000 Plätze mehr hat und Logen hat, die man verkaufen kann oder vermieten, sagt man ja dann, glaube ich. Das Stadion ist ausvermarktet, heißt es vom Verein aus. Ein furchtbares Wort, aber das heißt einfach, es kommt jetzt erstmal mehr Kohle rein und das ist nie verkehrt. Man kann diesen berühmten nächsten Schritt gehen, wohin auch immer der dann geht, das wird man sehen. Und ansonsten ist es emotional einfach so ein bisschen ein Unterschied. Also es ist natürlich ein ganz anderes Stadion als das liebgewonnene Dreisamstadion, was aber auch einfach über Jahrzehnte so ein bisschen mehr oder weniger selbst gebastelt immer ein bisschen dazugewachsen ist. Jetzt hat man eben ein Stadion, das einmal vom Reißbrett raus geplant wurde als Fußballstadion. Da sind sehr viele, sehr schöne Sachen da. Also ich bin beruflich viel unterwegs. Ich sehe sehr viele Stadien, auch im Ausland bei großen Turnieren. Aber das Ding ist wirklich auch ohne Vereinsbrille richtig, richtig schön, weil es eng ist, weil es laut ist und weil es wirklich was kann. Also die Anreise hat sich aus meiner Sicht gebessert, weil es im Norden der Stadt ist. Ist auch nicht zu verachten. Das Einzige, was so ein bisschen noch fehlt, ist natürlich ein Umfeld. Aber das ist ja klar. Es ist halt wie alle Stadien irgendwo auf der grünen Wiese gebaut. Aber nicht so schlimm, wie ich dachte, als ich dann da war, weil ich überrascht, ja, bist dann doch relativ schnell da aus der Stadt. Da muss ich noch ein bisschen was tun, dass man vor und nach dem Spiel sich dann noch so ein bisschen aufhält oder vorher mal trifft, auch mit anderen Leuten, die man kennt. Ansonsten ist es vom reinen Spielerlebnis her wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön. Es ist, ich habe schon gesagt, sehr laut. Das ist wichtig, weil das braucht die Mannschaft, dass das Publikum mitgeht bei uns. Und es braucht aber gleichzeitig auch diesen Funken, der dann mal ins Publikum springt, damit was passiert. Und das passiert sehr schnell in diesem Stadion, weil man nach wie vor sehr nah dran ist durch steile Tribünen, die eigentlich auch direkt hinter den Toren anfangen. Das ist echt eine sehr, sehr schöne, sehr coole Sache. Und eigentlich alle Bedenken, die ich vorher hatte für den Umzug, was so die Vereinsgeschichte, Identifizierung mit dem Verein und so weiter, Identifikation heißt es, angeht, die wurden eigentlich zerstreut. Also ich bin da mittlerweile restlos begeistert. Ich finde sogar den Namen okay, hätte schlimmer kommen können.
Ja, also Europa-Park hätte man es auch nennen können einfach, oder? Mit Doppelpark.
Ja, genau, das habe ich schon öfter gehört. Ja. Also wir hatten eine Sonderfolge zum neuen Stadion, zum Umzug. Da hatte ich Jonas Friedrich zu Gast, der das erste Spiel kommentiert hat, das erste Ligaspiel. Und er hat genau dasselbe gesagt. Und das haben tatsächlich schon viele Leute gesagt. Das wäre lustig. Das wäre vor allem natürlich noch lustiger, wenn wir jetzt schon in der Rückrunde wären und immer noch dieselbe Tabellenkonstellation hätten. Dann müsste man sich diesen Scherz natürlich jede Woche geben.
Ja, Europapokal im Europapark. Park, ja,
genau. Das wäre viel Europa, viel Park. Müssen wir erstmal abwarten, wie der Gerichtsentscheid dann ergeht. Im Februar wird es dann nochmal spannend, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir dürfen ja gar nicht abends spielen und auch nicht unter der Woche.
Oh ja, stimmt, das ist ja noch offen. Genau, ja.
Deswegen, das ist doch offen, das wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geklärt werden. Und dann schauen wir mal, ob wir es überhaupt brauchen, diese Sonderregeln.
Eine Frage, die dann aus Gästesicht noch unter den Nägeln brennt, spiegelt der Gästeblock die Gastfreundschaft wieder, die man sonst in Freiburg spürt, und ist das Spielfeld gerade?
Also, das Spielfeld, das ist sehr lustig, weil da ist Christian Streich total ausgeflippt, also inklusiv mit Anführungszeichen, als er darauf angesprochen wurde nach dem Umzug, wie das denn jetzt ist. Der Platz ist ja nicht mehr abschüssig und nicht mehr quadratisch, und er hat gesagt, das ist totaler Quatsch. Er hat da selber gespielt und jahrelang als Trainer, das hat er noch gar nicht mitbekommen, dass das überhaupt so ist, und das stimmt gar nicht. Und wie auch immer, das war sehr lustig, weil es ist doch die Erzählung der letzten Jahrzehnte, dass der Platz so komisch ist in Freiburg. Und eine Woche später gab es dann mit Rodolfo Esteban Cardoso ein Interview in der Elf Freunde, der genau das andere gesagt hat. Der gesagt hat, ja, wir hatten am Anfang, war das super, weil unser Platz war so abschüssig und so weiter. Also das ist nicht mehr so. Es ist ein genormter Fußballplatz. Da kann ich euch schon mal zu einladen. Und auch der Gästeblock kann ich euch beruhigen. Der ist tatsächlich schön. Also der hatte ja so ein bisschen das Problem, dass man nichts gesehen hat im alten Stadion und dass er auch so leicht eng war und ja, einfach der schlechteste Gästeblock der Welt war. Mittlerweile ist es so, dass die Leute, die jetzt schon da waren, also von Frankfurt, dann habe ich es gehört, von einem St. Pauli-Fan, der bei uns zu Gast war in der Sonderfolge zum Stadion, die sagen alle, ja super, das ist mit das Beste, was wir auswärts gesehen haben, weil es einfach eine Ecke ist, die genauso ist wie die Ecke gegenüberliegend mit den Gästefans, wie bei den Heimfans. Du hast eine super Sicht aufs Feld, du hast eine Sicht auch rundum, wenn du ins Stadion rumläufst. Also kannst du von jedem Punkt außerhalb durch so eine Lücke eben aufs Spielfeld schauen. Also da gibt es jetzt keine Meckerei mehr, dass man irgendwelche Spielszenen nicht mitbekommt, weil man kann sehr gut sehen, auch im Gästeblock, wurde mir gesagt, sogar von unten, wenn man direkt am Zaun steht.
Okay, gut. Das wird einige Gladbach-Fans erleichtern und dann vielleicht auch, wenn die Borussia mal wieder Punkte holt in Freiburg, weil das ja, wie gesagt, lange nicht der Fall war. Aber es wird nicht am Rasen oder am Spielfeld und dem Neigungsgrad gelegen haben.
Sondern nee, es muss neue Ausreden müssen jetzt her.
Ja, genau. Deswegen gibt es keine mehr. Und es war damals so, man hat in Wolfsburg selten gewonnen und da gab es dann mal wieder einen Erfolg, als der VfL umgezogen ist ins neue Stadion. Und danach gewann man wieder dort, nicht jahrelang. Deswegen, naja, gibt es vielleicht, flackert es ein bisschen auf, die Hoffnung im Frühjahr. Aber erstmal dann am Sonntag, das Duell in Gladbach, 17.30 Uhr. Bei The Zone oder eben live im Borussia-Park. Wer dort ist oder da sein darf, muss man ja fast jetzt vielleicht bald noch sagen. Ja, aber sicherlich ein Fußballspiel, auf das man sich im Verhältnis zu vielen anderen eher freuen kann, weil es dann doch Mannschaften sind, die einen Stil pflegen, der auch darauf ausgerichtet ist, ja, vielleicht ein bisschen zu gefallen und nicht nur destruktiv.
Ja, das sehe ich exakt genauso. Es gibt auch tatsächlich unsympathischere Gegner als Gladbach, muss ich auch mal sagen.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Mensch, jetzt sind wir hier. Die ganze Halbzeit haben wir gesprochen. 45 Minuten, aber ich fand, es hat sich sehr gelohnt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Nochmal also der Hinweis, wo man dich und deine Mitstreiter hören kann, im Füchsle-Talk bei meinsportpodcast.de, aber auch eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ihr erscheint in der Regel auch einmal die Woche.
In der Regel einmal im Monat, diesen Monat aber tatsächlich noch nicht, dafür letzten Monat zweimal. Das hat aber, ja,
das war keine Taktik. Das war die Stadionfolge,
die du angesprochen hast. Genau, hat sich so ergeben, genau.
Ja, die lohnt sich dann ja vielleicht als Vorbereitung auf die Reise im Frühjahr, dann etwas zu erfahren über das neue Stadion des SC Freiburg. Sonntag dann erstmal Fußball in Gladbach und ja, dir viel Spaß dabei und vielleicht bis bald. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Tschüss.
Aufstellungstipp.
Ja, mit Kevin vorhin haben wir oft die Phrase, den Begriff eine Reaktion zeigen verwendet und das wird natürlich über dem Spiel gegen Freiburg stehen und die Frage ist, wie das ganze personell am besten geschehen kann und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein Spiel sein könnte, um mal wieder mit einer Viererkette zu agieren, um einfach auch mehr Offensive auf den Platz zu bekommen. Deshalb sähe mein Vorschlag fürs Spiel gegen Freiburg so aus. Hinten im Tor natürlich Jan Sommer und dann die Viererkette mit Benze Baini links, der noch in der Dreierkette als Innenverteidiger gespielt hat in Köln. Elvedi und Ginter in der Mitte und rechts dann Joe Skelly, der seinen Platz behält, weil ihm, das haben wir vorhin auch thematisiert, ja eigentlich noch mit am wenigsten vorzuwerfen war in Köln und er für uns gesetzt ist, hinten rechts, Stefan Leiner, sicherlich noch nicht so weit, da sind wir gespannt, wann er dann wirklich auch ein Startelf-Kandidat ist. Es würde zumindest überraschen, weil Adi Hütter sehr immer betont, dass ein Spieler auch richtig wieder zurückkommen muss, um dann Startelf-Kandidat zu sein. Und der war ja auch noch eine Ecke länger raus als ein Kone beispielsweise. Und Marcus Thuram hat auch immer noch keinen Platz in der Startelf gehabt. Das könnte, dazu kommen wir gleich, aber gegen Freiburg der Fall sein. Auf der Doppel-6 für uns weiterhin gesetzt Dennis Zakaria und Manu Kone. Das ist ja unabhängig von Dreier- oder Viererkette. Das wichtige Mittelfeldzentrum Borussias, das Powerhouse unter Adi Hütter und ja, gerade nach Florian Neuhaus' Derby-Auftritt kann ich mir schwer vorstellen, dass er einen der beiden verdrängt und in die Startelf rückt. Genauso wenig gilt das für Laci Benisch und Christoph Kramer. Ist ja ohnehin noch nicht so weit. Vorne dann die Chance, wenn man im 4-2-3-1 agiert, auch Marcus Thuram mal wieder reinzuwerfen. Ist ganz spannend, wie es dann wirklich aussehen wird am Ende oder ob diese vier Offensiven auch wieder sehr variabel unterwegs sind. Ich würde mal sagen, dass Thuram dann nominell erstmal in der Aufstellung ins Zentrum geht, vorne und dahinter dann halblinks Player im Zentrum Stindl und halbrechts Hofmann, der ja aus dieser Position auch sein 7. Saisontor gemacht hat gegen Köln, also jetzt endgültig einen persönlichen Rekord aufgestellt hat. Ja, ansonsten sehe ich da nicht viele neue in die Startelf drängen. Am Ende ist es dann auch sogar nur eine Änderung, weil Thuram für Hermann reinkommt. Aber ja, wir haben das vorhin auch in aller Breite analysiert. Natürlich ist es verheerend, ein Derby so hoch zu verlieren, gerade auch wenn es ein paar Gründe gibt, von denen man sagen kann, das darf eigentlich nicht sein in so einem Spiel. Aber auch kein Grund, vollkommen den Teufel an die Wand zu malen, weil der FC letzten Endes ein, wenn nicht sogar zwei Tore hoch gewonnen hat. Ein verdienter Sieger am Ende. Aber man muss ja auch noch ein paar Grauzonen zulassen und auch die Kirche im Dorf lassen an gewissen Stellen. Deswegen, ja, haben wir das alles jetzt in der verdienten Breite und Intensität aufgearbeitet. Aufstellungstipp, wie gesagt, nur eine Änderung, Thuram für Hermann, aber ein Wechsel vom 3-4-2-1 auf ein 4-2-3-1 gegen den SC Freiburg. Und da sind wir gespannt, wie das aussieht am Sonntag. Ich bin im Stadion mit der Kollegin Hanna Gobrecht und ihr hört diesen Podcast dann nächsten Montag am Tag nach dem Freiburg-Spiel wieder. Mein Name ist Yannick Sorgatz. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist und wenn ihr den Fohlen-Futter-Podcast vielleicht schon lange hört, dann abonniert uns doch. Falls ihr das noch nicht getan habt, folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und uns hilft das auch sehr. Also, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de